Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen des analogen Hobbys namens Brett und Gesellschaftsspiele. Kartenspiele zählen wir auch noch mit dabei und was noch alles dazu gehört. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge Brett Time Stories. Und je nachdem, von wo ihr guckt, zu meiner linken oder rechten im anderen Fenster, begrüße ich recht herzlich Daniel Haider.
Otti, du alter Mensch gewordener Miepel, ich begrüße dich sehr. Who can be the boss? Look into the cross. Stranded in the lane of the lost. Standing up, I'm sideways. I'm blazing up the path. Running on the highways of rap. Grüß dich.
Ich hätte jetzt entweder auf, keine Ahnung, Cypress Hill oder Limp Bizkit getippt.
At East Limp Bizkit, yeah. And Together Now. Letzten together zwei, now, drei, ja. Zeilen habe ich ein bisschen geschludert, muss ich zugeben, aber boah, ist schwieriger. Man merkt das immer, es ist schwieriger als gedacht. Schwieriger als gedacht.
Du hättest noch so ein bisschen an der Tonation von Fred Durst arbeiten müssen. Looking on a highway. Aber ist dir mal aufgefallen, das erste genug. Mal, dass ich den Track, okay, nicht das allererste Mal, wir hatten auch noch hier die
Spice Ich glaube, Backstreet Boys hast du auch erkannt.
Ja, aber ansonsten bin ich da nicht so gut drin. Wie geht's dir, eigentlich, mein Freund?
Gut, eigentlich hätte ich ja einen DMX-Titel nehmen müssen. Ist mir gerade aber jetzt auch erst eingefallen, aber naja.
Rest in Peace, sag ich nur.
Rippchen. Ja, er hat gelebt, könnte man sagen. Ähnlich wie wir, so ein krasses Rockstar-Life, aber ja. Um zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht's sehr, sehr gut.
Das freut mich.
Mir geht es gut, mir geht es sehr, sehr gut.
Das ist eins, zwei. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin an der Bachelorarbeit dran und bevor ich das wieder vergesse, ey, ohne Scheiß, ich mache ja momentan immer so ein bisschen Werbung und ich freue mich auch erstmal, ein riesen Dank geht raus an alle, die mich da bis jetzt unterstützt haben. Also wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, ich habe den Link für die Umfrage auch nochmal unten reingepackt. Klickt mal drauf bis Sonntag. Jetzt muss ich mal kurz aufs Datum gucken. Ich glaube, das ist der 16. bis Sonntag 16. Nee, Quatsch, 16 wäre ein bisschen knapp, ne? Bis Sonntag 18. bleibt der Link noch online. Also vielleicht nehmen ja noch ein paar Leute teil. Ansonsten geht's mir gut. Ich habe jetzt mit Intervallfasten angefangen und habe schon die ersten 1,5 Kilo wieder runter. Und Intervallfasten und Laufen natürlich. Dementsprechend würde ich auch jetzt direkt mal unverblümt ins Getränk der Folge reinrutschen, denn
ist eine Maschine.
Ja, geht so. Aber witzig, der Michael hat das letzte Update-Video hier mein Abo-Spezial auf dem YouTube-Kanal kommentiert und meinte, man würde sehen, dass ich abgenommen habe. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich sag auch nicht nein. Ne?
Ich habe heute ein veganes Linsen-Kichererbsen-Curry gemacht, Junge, mit Kokosmilch.
Klingt gut. Bei mir gab's heute Kartoffelchen mit selbstgemachtem Rahm und also hier so, ne? Und noch ein bisschen Rest von gestern, ansonsten nur zwei Butterbrote mit Lachs und Trüffelsalami. So, Getränk der Folge dementsprechend bei mir sehr unspektakulär. Ich habe hier extra, man soll ja auch viel Wasser zu sich nehmen. Ich habe hier drei Flaschen klar liegen stehen.
Drei Flaschen meinst du, die brauchst du heute?
Boah, ja, die eine ist schon halb leer. Und da sei noch ein ganz kurzes Announcement. Ich bin mal ganz gespannt. Ich weiß nicht, ob Leute von euch das schon mal miterlebt haben, aber ich bin richtig on fire, denn wenn das jetzt so weitergeht, ich bin bei Picknick, nämlich mittlerweile auf Platz 48. Das heißt, ich darf bald mein Essen bestellen. Bin gespannt.
Weil das ist ein Picknick.
Picknick ist so ein Lieferservice. Die bringen halt Lebensmittel.
Junge, weißt du, wie du auch abnehmen kannst, wenn du mal deine scheiß Einkäufe selber erledigst? Mal einen Kasten trägst oder was weiß ich hier. Wie so eine Hausmutti. Ich habe gerade schon in eine Linse gehalten, ne? Mein kleinen Geroldsteiner Wässerchen. Und dann ist heute mit der Post gekommen. Unfassbar. Mein liebster Marc, mein Kollege von der Schule, geilster Typ, Whisky-Freund und ist so nordische Mythologie und alles, was so mit Island und Skandinavien zu tun hat, geht er voll ab. Und jetzt hat er mir vor 3 Tagen hat er gesagt, gib mal kurz deine Adresse. Ich sowieso. Ja, du hast doch letztes Jahr Geburtstag. Ja, ist schon ein Jahr her. Ja, ich war ja eingeladen, bin ich gekommen. Ich schick dir was. Und dann kam heute tatsächlich der Glacier Gin hier an. isländisches Destillat mit Löwenzahn und Bergamotte. Richtig geiles Teil, riecht richtig gut. Eigentlich wollte ich den dann auch mit ihm zusammen öffnen, aber ich habe gesagt, ihm zu Ehren mache ich den jetzt im Podcast hier auf. Und bei der App, bei dieser Bewertungs-App, Ginventory, hat die eine 9,0 Wertung hier, die Flasche. Das heißt, ist eigentlich schon so wirklich, also eins der High Rates, also gibt kaum höheres. Ich glaube, ich habe mal irgendwie eine Flasche gehabt mit 9,6, aber eine 9er Wertung ist da schon auf jeden Fall Bombe. Das Ganze natürlich mit dem guten Misselhain Tonic, doppelt destilliert und ohne Gurke, ohne alles. Den werde ich jetzt mal antesten, ja, live im Podcast.
Aber ist das so wie bei Boardgame Geek, eine 9,0 bei zwei Bewertungen zählt eigentlich nichts? Oder hat er dann schon 7.374 Bewertungen bei
Inventory? Schon solid. Inventory? Also das Ding ist schon solid auf jeden Fall.
Solid, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du da zurechtschusterst. Ich kann ja in der Zwischenzeit, wo du den mixst, kann ich ja mal kurz ein kleines Announcement geben. Wir haben uns ja überlegt, die letzte Folge ist ja dann ungeplant ein wenig sehr ins Off-Topic abgerutscht und wir arbeiten dran, darf auch mal passieren, aber wir haben natürlich jetzt auch gesagt, okay, heute geht's auf jeden Fall mal wieder um Brettspiele. Wir haben natürlich wieder so die den klassischen Ablauf, also ne, wir haben jetzt gleich ein Recap und so weiter und so fort, und dann werden wir aber heute ein bisschen mehr auf Brettspiele eingehen und das sei vorab
Mark to the Mark. Genau, ich fange direkt auch an hier. Und übrigens habe ich dem den Kickstarter geschickt für Ragnarök. Und er ist ja direkt voll abgegangen. Er hat gesagt, das brauche ich, wann kommt das? Dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt unterstützen oder nie. In diesem Sinne, auf dich, Marc. Und auf euch Zuhörer natürlich auch. Und ein bisschen auch auf dich, Potti, auch wenn da keine Gurke im Gin ist.
Kein Problem. Kein Problem.
Boah, crazy. Crazy, ja. Shit.
Okay.
Ist jetzt ja quasi auch so eine Premiere für mich. Normalerweise teste ich ja nicht das erste Mal so im Pott. Hammer. Schmeckt sehr, sehr gut. Gutes Teil auf jeden Fall.
Ich bin gespannt. Ich werde es mir nämlich bei dir auch mal gönnen.
Bis dahin ist sie leer. Ich trinke die extra gleich leer. Ja, dann wollen wir keine Müdigkeit vortäuschen. Ich rezensiere nochmal den und sinniere nochmal den vergangenen Podcast. Wie hat der Christoph so schön gesagt, nach 58 Minuten kam dann auch endlich mal was mit Brettspielen. Ja, wir hatten nach zahlreichen Gästen und unserer Jubiläumsfolge haben wir einfach mal Lust gehabt, auch einfach mal so ein bisschen querbeet zu schwätzen. Letzten Endes haben wir die neue Rubrik dann noch so ein bisschen eingebaut und wir haben das weiße Kennze eines Zuhörers dann noch zum Anlass genutzt, irgendwie einfach mal so ein bisschen querbeet da so durchzurattern. Ich glaube, das ist zwischendurch auch mal ganz okay. Wirst immer jemand finden, der das richtig geil findet und sich kaputt lacht. Gibt aber sicherlich Hörer, die sagen, sie hätten sich mehr Brettspiel-Content gewünscht. Aber ich glaube, das hält sich grundsätzlich bei uns immer die Waage. Wir haben gegen Ende der Folge haben wir dann Brettspielbezug genommen und haben mal so ein bisschen beleuchtet, was wir so gespielt haben in letzter Zeit, was wir gut gefunden haben, und haben das jetzt so angerissen, ne? Also ist ja kein Rezensionsvideo oder kein Rezensionspodcast, den wir hier betreiben, sondern haben ja dann immer irgendwie feste Themen und haben dann letzten Endes den Fokus darauf gelegt, nochmal darüber zu sprechen, was haben wir gespielt, was ist uns besonders hängen geblieben, was hat uns so interessiert. Letzten Endes hast du ja aber auch noch deine YouTube-Videos, wo du dann eben kurz hier Quick and Dirty und sowas raushaust. Das heißt, damit muss man natürlich auch dann schauen, dass man sich nicht irgendwie doppelt und dreifach irgendwie wiederholt an der Stelle. Deswegen hast du so ein paar Akzente rausgehauen. Ich habe ein paar Spiele rausgehauen jetzt noch. Aber alles in allem, denke ich, trotzdem eine lustige und runde Folge gewesen, weil wir haben auch ein bisschen was über uns preisgegeben, was jetzt auch nicht so das Verkehrteste vielleicht an der Stelle ist. Und also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt und der erste Teil euch nicht so interessiert, sondern nur Brettspiele, hört ab der Minute 58 mal rein. Haben wir ein bisschen über Brettspiele gesprochen. Und vorher haben wir ein paar Jugendsünden veröffentlicht. Der Dennis, dem bin ich auf jeden Fall noch ein Fußball-Stirnbandbild schuldig. Der hat sich so herzlich beömmelt. Ich habe irgendwo auf jeden Fall noch ein Foto davon. Und Ja, muss ich mal irgendwie raussuchen. So geile Jugendsündenbilder. Das wäre eigentlich geil, ne? Wenn man so ein bisschen. Du bist doch mit den E-Mails ausgestattet. Die Leute sollen mal hier ihre fiesesten Bilder an dich schicken. Und dann kannst du da so ein Schrottwichtelspiel für raushauen.
Jawohl. Ja, momentan. Also ja. Ihr könnt gerne mal auf den Kanal gehen und aktuell gibt's eine Schrottverlosung auf meine 2421 Abonnenten. Also insofern, wenn ihr noch jemanden mal zeigen wollt, dass ihr euch mal auf die Eier gegangen ist, dann geht gern mal rüber. Wie sagt man so schön, so befruchtet sich beides gegenseitig, ne?
Oui.
Also ich finde auch, es kommt natürlich immer drauf an, ne? Ich persönlich finde es natürlich, oder uns muss es ja auch mal Spaß machen, und ich fand, das war halt auch ganz cool. Es war mal so ein bisschen out of the box, es war mal nicht so klassisch stringent, und das, ich meine, das macht uns ja auch aus. Also wer wirklich irgendwie nur permanent immer zu 100% den straighten Content erwartet, der ist halt dann auch bei uns vielleicht langfristig nicht immer ganz an der richtigen Adresse. Wir sind halt bekennende Fans der 90er und es hat uns in der letzten Folge natürlich auch irgendwie gekriegt. Aber ey, wir haben schon die erste Zusage für unsere 90er-Party. Der hat gesagt, er fährt ein paar Stunden. Und also insofern, damit müsst ihr immer mal rechnen. Aber wir versuchen natürlich auch, den Kanal oder den Podcast immer noch zu optimieren, zu maximieren. Und deswegen komme ich jetzt auch relativ schnell da mal zu den Kommentaren, denn da haben wir vielleicht so.
Andi und Norma, sie haben auch schon zugesagt für die 90er-Party.
Da sind wir ja schon zu fünf. Die Nina kriegen wir bestimmt auch noch zurechtgebügelt.
Ja, die hat auch Bock.
Yassi und Ramona sind auch safe dabei. Da können wir schon eine VIP-Lounge mieten. So, ich komme mal direkt zu den Kommentaren. Und zwar würde ich direkt mal den Michel Heinrich nehmen, denn das ist direkt der Kommentar, von dem ich gerade gesprochen habe. Wieder mal eine super Sendung, 90er-Jahre-Party wäre ich ja voll dabei, da würde ich auch die knapp 3 Stunden Fahrt in den Pott auf mich nehmen. Ed Heider, ich habe eine Seite für dich, wo der Isle of Harris günstiger ist. Amazon ist nämlich gar nicht immer so am günstigsten. Grüße aus dem Randharz, hast du schon mal reingeguckt?
Habe ich schon reingeguckt und Urban Drinks, ne? Urban Drinks war es, glaube ich, die Seite jetzt. Mhm. Ne? Also kannte ich auch schon. Da ist aber auch wieder 49,90 und jetzt auch wieder Versand, bist auch wieder bei 55. Also du kriegst das Ding tatsächlich nicht günstig. Aber ja, ich bin dankbar für jede Alternative auf jeden Fall. Naja, da habe ich auch schon mal bestellt bei der Seite. Sind auch super zuverlässig, die Jungs. Und da kriegst du auch viele, viele geile Sachen. Und das stimmt. Also man referiert hier immer und sagt Amazon ist auch oft so eine Anlaufstelle, wo man dann schon mal nach dem Gin guckt. Aber es gibt natürlich auch, selbst bei Rum und Co. und so auf den Seiten, findest du auch da deine Getränke so an der Stelle. Ne?
Vielleicht sollten wir den Dennis vom Wolpertinger mal anhauen. Da ist ja auch eine Gin und Whisky-Regal mittlerweile mal aufbaut. Boardgames und Alkohol. Vielleicht können wir dann demnächst
bei den Alkohol nicht verherrlichen, aber wenn man mal so zwischendurch einen nippt und das genussvoll mit einfließen lässt, klar, ist da.
Ich trinke ja eh, also es ist tatsächlich so, mir hat immer einer gesagt, Potti, du trinkst ja immer, aber es ist wirklich, ich trinke nur im Podcast. Also 9 von 10 Gins trinke ich wirklich nur im Podcast. Also insofern.
Ich muss zugeben, ich trinke auch tatsächlich Gin zu Hause, entweder wenn wir Gesellschaft haben oder tatsächlich jetzt mit dir in Gesellschaft. Also ich würde mir jetzt nicht abends da hinsetzen und baller mir da alleine so einen Gin rein. Ne?
Aber das machen wir mal. Ich packe mir immer mal einen Schlafsack ein, dann komme ich mal rum und dann.
Aktuell ist ja auch Ausgangssperre hier in Remstedt. Jetzt darf ich gleich eh nicht mehr aus dem Haus.
Doch, es sei denn, du versorgst dein Tier. Oder da war noch irgendwas, ne? Tier versorgen oder sonst irgendwas.
Ja. Oder Pflegebedürftige.
Ja, da bist du ja, dann kannst du ja eigentlich raus, wenn du sagst, du fährst zum Potti. Ja, dann Kommentar 2 fand ich ganz passend oder ganz cool. Starlord hat geschrieben, oh Leute, wieder eine tolle Folge, bislang bin erst bei den Kommentaren. Ich habe die Folge von Duisburg nach Hause angehört. Meine Frau wollte eigentlich ein Nickerchen machen, das klappte aber nicht recht. Sie hat den Podcast zum ersten Mal gehört und fragte mich irgendwann nach 40 Minuten, sagtest du nicht, dass da über Brettspiele geredet wird? Ich zu ihr, normal ist das so, ist da nicht so viel Off-Topic in den anderen Folgen. Aber bei Intim musste sie doch das ein oder andere Mal schmunzeln. Ihre Intimfrage an Heider wäre, ob er sich keine Sorgen macht, wenn seine Schüler das abhören. Meine Frau ist selber Lehrerin und daher interessiert sie das.
Nee, ich bin ja tatsächlich auch ganz offen und ich habe auch tatsächlich keine Geheimnisse vor denen und bin da ganz entspannt. Die gehen meine Schüler ins Praktikum. Und den habe ich auch gesagt, so wie das jeder Lehrer sagt, wenn ihr ins Praktikum geht, macht euch bitte zwischendurch mal ein paar Notizen. Am Ende der 3 Wochen hängt ihr da und habt gar keinen Plan mehr, was da war. Und am Ende denkt ihr immer so, ja, weiß ich noch. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, habe ich denen gesagt, weil ich habe das auch gemacht. Und am Ende wusste ich auch gar nichts. Und mein Praktikum so richtig war richtig scheiße. Und ehrlich werde am längsten. Also das heißt, ich bin ja, wie ich bin. Und dadurch, dass ich mich dann auch nicht verstellen muss, auch nicht in der Schule, sind die Kummer gewohnt. Und die meisten hören bei Brettspielen eh weg. Von daher, die wenigen, die es hierhin verirrt, die können das ab.
Es sei denn, es gibt wieder einen Livestream. Im Livestream hat er dann die ganze Zeit seine Schüler im Chat rumlungern. Das kann natürlich sein. Aber ansonsten ist der Daniel natürlich auch der Bre. Das darf man auch nicht vergessen. Ist wie eine große Familie.
Der Bre.
Dann mittlerweile auch Stammkommentator und ich feiere ihn auch mittlerweile hart ab. Boardgame Viking, erstmal vielen Dank für das Shoutout. Ganz ehrlich, Männers, ich fand die Folge super unterhaltsam. Ich wäre für einen Special alle 5 Folgen beside Boardgames, Potti und Heider plaudern aus dem Nähkästchen. Ich habe mich gleich zurückerinnert an die ganzen lustigen Partymomente aus meiner Jugend. Hauspartys waren echt immer geil. Das weiße Kenze war auch super gut mit den 90er-Mucke. Das war auch einfach eine geile Zeit. Ja, gut, das Brettspielgequatsche zum Schluss war auch nicht schlecht. Danke, Potti, fürs Heißmann auf Edge of Darkness, nur um dann wie der Heider auch, festzustellen, dass es auf dem Sekundärmarkt nicht zu bekommen ist. Danke für nix. Nee, aber mal im Ernst, super unterhaltsame Folge. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Optimierung. Ja, vielleicht, ich könnte mir das nämlich auch vorstellen. Also ich habe dem Daniel, bevor wir gerade gestartet sind, habe ich ihm Daniel noch eine Voicemail geschickt. Da habe ich auch gesagt, so Mensch, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie so einmal im Monat einen Gast haben, vielleicht einmal im Monat eine Live-Folge machen und ansonsten die anderen Folgen normal machen oder dann halt auch mal so eine Special-Folge. Also ich finde die Idee mit den Beside Board Games gar nicht so schlecht eigentlich, aber vielleicht dann auch nur so einmal im Monat oder so.
Ja, kein Problem. Ich gebe meinen Hauptjob hänge ich an den Nagel und dann mache ich nur noch Podcasts von morgens bis abends.
Ja, das klingt. Ja,
irgendwann ist auch abgenudelt, ne? Irgendwann will es auch gar keiner mehr hören dann, wenn wir jetzt dreimal die Woche irgendwo auf der Mattscheibe sind. Lieber ein bisschen dezent. Mach dich rar, mach dich beliebt.
Nee, so meine ich das gar nicht, ne? Eher so, keine Ahnung, so 3 normale Folgen, dann einmal off-topic, einmal live und dann wieder 3 normale Folgen. Weißt du so, also dass man das, so könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Da könnt ihr mal so ein bisschen kommentieren, wie ihr das finden würdet oder ob ihr da mit dabei wärt. Dann kommen wir zum Kommentar vom Christoph. Und für den Christoph erstmal, Christoph, Grüße gehen raus. Dem geht's momentan nicht ganz so gut. Ich hoffe, alles, alle Wogen glätten sich wieder. Ist ein bisschen am Schwächeln der Gute. Dementsprechend ganz viel Kraft geht raus. Du packst das schon. Und dann hier, jetzt muss ich mal gucken. Das Ding ist ja, der Christoph, der haut immer so krasse Kommentare raus. Aber
boah, ich der dachte, war lang, auf jeden Fall.
Der war wieder mal lang, aber ich denke mal, wir machen mal Folgendes, und zwar den letzten Teil lese ich mal vor, denn da kann der Daniel mal was zu sagen. Bei der Italian Challenge könnte ich übrigens auch locker mithalten. Mich freut Daniels Aussage zu Kanban. Ich habe da bisher eher Kritis gehört. Das ist auf jeden Fall der nächste Last Header, der bei uns auf den Tisch kommt. Red Rising hat mich von Beginn an kalt gelassen, genauso wie Pendulum, und Bennys Meinung dazu bestätigt mich darin. Dafür bin ich jetzt scharf auf eine Runde Edge of Darkness. Und Kubitos wird aktuell sehr oft mit den Quacksalbern verglichen. Last but not least steht Dominion Species auch schon lange auf meiner Want-to-Playliste, aber kaufen würde ich es mir nicht, da es bei mir nie auf den Tisch käme. Alleine schon wegen der großen Anzahl an Mitspielern für die optimale Besetzung. Daniel, wie läuft deine Italian Challenge? Ich sehe mal, du postest immer wieder irgendwas.
Ja, jeden Tag was los. Ja, zu Kanban, das habe ich mir jetzt tatsächlich geordert. Kommt wahrscheinlich morgen und dann werde ich das mal ein bisschen ausführlicher noch bereden. Und Kubitos habe ich auch gespielt. Es ist sehr witzig, macht Spaß auf jeden Fall. Und Dominant Species, da sprechen alle immer irgendwie von, sollen irgendwie 6 Leute sein, dann ist optimal. Also wir haben es zu viert mit alle negativen Corona-Tests in der festen Runde gespielt. Und es hat auf jeden Fall gehalten, was es verspricht. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen Stress am Tisch gegeben, hat sich aber relativ schnell wieder beruhigt, die Wogen geglättet. Und es ist ein angriffslustiges Spiel, Worker Placement, Arbeitereinsatzmechanismus, und das funktioniert sehr gut. Ich finde die alte Variante auch sehr gut, dass es, dass du es im Prinzip vorher programmierst und dann nach und nach die einzelnen Phasen abarbeitest. Das Neue, das Marine, das setzt ja voraus, dass du jetzt die Aktion sofort immer umsetzt. Du setzt deinen Worker hin und dann führst du die Aktion aus. Das finde ich irgendwie so, ja, so klassisch, irgendwie nicht so, hatte irgendwie nicht so was Besonderes. Also es klappt auch in der Besetzung, aber man muss da auch wirklich eine Runde für haben, die da Bock drauf haben, weil das ist speziell. Und Ärgerfaktor ist sehr hoch, Und die Leute am Tisch müssen es abkönnen.
Ich bin gespannt. Steht bei mir noch drauf. Ja, Kubitos ist noch so ein Ding. Vor der Messe fand ich es irgendwie geil. Dann habe ich mir gedacht, momentan kommt es aber ganz gut weg. Mal schauen, vielleicht lege ich es mir ja noch zu. Dann der letzte Kommentar. Und dann können wir eigentlich nach dem Kommentar direkt schon in das Intim wieder reinsteigen. Denn Dennis, wie immer, sehr geile Folge, hat mich bei den Partygeschichten sowas von weggeschmissen und bei dem Potschnitt mit dem Nike-Stirnband einfach nur geil. dann würde ich einfach mal, weil ich die Kommentare gerade habe, Frage 1 vorlesen.
Und ich würde das nach hinten anstellen.
Hinten anstellen? Wieder,
ich habe mir die auch notiert. Ich würde es am Ende machen. Okay. Dann haben wir gleich erstmal ein bisschen Brettspielbezug.
Ja, wie du magst. Wir können auch das Intim dann hin anstellen. Dennis, dann kommen deine Fragen noch. Und dann sind wir jetzt, guck mal, 20 Minuten und wir sind jetzt schon beim Brettspiel-Content. Wie krass ist das denn, oder? Wer hätte das gedacht?
Das hat man selten, das hat man nicht. Ich hatte gerade auch gedacht, aber grundsätzlich ist, glaube ich, für den Hörenden dann vielleicht ein bisschen schöner, wenn man dann jetzt im Vergleich nicht wie letzte Woche nochmal so reinbasht und dann hier wieder ein bisschen intim wird. Dann wären wir zum Ende intim, dann ist es auch ein bisschen später am Abend, dann kann man ein bisschen frivoler reden. Ich habe es auch notiert auf jeden Fall. Ist alles nach Adam Riese hier.
Ein Träumchen.
Auf dem Plan.
Ja, dann, ja, Potti. Was haben wir heute vor? Wir haben heute mal noch mal kurz gequatscht gehabt, was wir uns heute so vorstellen können.
Ja, du hast mich gestern aus dem Bett geklingelt, ey.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, ich lag schon. Ich lag schon und dann habe ich mir gerade noch so ein Mütte-Bette-Pantheon-Video reingezogen, so halb im Halbschlaf, Nina schon neben mir gepennt und dann krieg ich nur so eine Nachricht. Wach, Fragezeichen.
Gut, aber dazu sei gesagt, habe ich dir aber nicht wegen des Themas geschrieben, sondern da habe ich dir geschrieben, weil wir nächste Woche einen maximalen Krachergast wieder am Start haben. Da hat der Potti sich wieder nicht lumpen lassen, aber wir sagen noch nicht, wer es ist, aber es wird
Volcano. Ich war völlig perplex, deswegen konnte ich auch erstmal nicht schlafen. Ich war schon schläfrig und dann auf einmal war ich hellwach.
Also hellwach. Nächste Woche, Leute, kommt wieder ein richtiger Kracher. Aber nein, wir haben dann heute noch mal ein bisschen philosophiert, was wir machen könnten. Und wir wollten heute mal allgemein über das Thema Spielmechaniken sprechen. Ja, erstmal, was für Mechaniken gibt es? Vielleicht auch, welche Mechaniken wir ganz gerne finden. Wir werden auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel beleuchten und mal gucken, finden wir die Mechaniken da gut ineinander gegriffen und sowas. Ja, Daniel, vielleicht möchtest du mal anfangen.
Ich find's spannend. Also, ich hatte jetzt thematisch für heute mich gar nicht so festgelegt und deswegen fand ich es gut, dass du das Thema Mechanik nochmal so irgendwie auf den Tisch gebracht hast oder den Anstoß gegeben hast, denn ich glaube, anhand der Mechanik kannst du, so einleitend, kannst du, glaube ich, erkennen, ob ein Spiel so langfristig in deiner Sammlung bleibt, gerade wenn du viel hast, denn ich meine, wir sind ja auch grundsätzlich so geprägt von Thema, ne? Thema ist immer so, ach, das ist süß. Und ja, das beste Beispiel ist, ich habe mich jetzt auch von ein paar Spielen getrennt und da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, was, wie kannst du das tun? Everdell. Ich habe Everdell verkauft und da könnte man auch sagen, ne, Thema, oh, knuddelig und süß. Mechanisch ist das okay, aber dementsprechend für mich an der Stelle auch nicht mechanisch so überragend, dass ich sage, das spiele ich von morgens bis abends runter. Also es macht Spaß, es ist kein schlechtes Spiel, es ist sogar ein gutes Spiel, aber irgendwie bei der Vielzahl an Spielen überlegt man und optimiert man ja immer wieder in der eigenen Sammlung und dann ziehen irgendwann auch wieder bei einem irgendwie Spiele aus, wo du vielleicht vor einem halben Jahr noch gesagt hast, ach, das ist cool, das macht Spaß. Aber hast du wirklich dann deine Anzahl an Partien vielleicht gespielt und hast nicht unbedingt so viele Familienspieler damit, dann ist das auch nicht ein Spiel, was dann lange bleibt. Genau, zweites prominentes Beispiel ist Flügelschlag, das habe ich jetzt auch verkauft, weil es ist ein gutes Spiel, aber jetzt habe ich mich wirklich gefragt, wenn wir in unseren Runden spielen, ich würde es jederzeit mitspielen, weil ich es auch gut finde, aber ich brauche es nicht mehr selber besitzen, weil es kommt keiner und sagt, ey, heute habe ich mal Bock auf Flügelschlag. Ne? Mhm. Also dann kommen dann irgendwie andere Spiele und deswegen habe ich mich von dem Spiel getrennt, nicht weil ich es schlecht finde, sondern weil ich dann auch wirklich für mich gedacht habe ich viele Spiele, die mechanisch vielleicht eh nicht funktionieren und die ich vielleicht eher auf den Tisch bringen würde. Und habe ich auch genug Spiele, also ein, zwei von meinen Freunden haben auch Flügelschlag, das könnte ich dann auch spielen. Und dementsprechend habe ich bei dem Spiel gesagt, gebe ich ab. Wobei jetzt andere Spieler auch da irgendwie da sind, wo ich sage, boah, ey, das würde ich nie im Leben verkaufen, ne? Und so tickt ja dann auch jeder anders. Und manchmal hast du wirklich so Wackelkandidaten, wo du vor einem halben Jahr sagst, oh, das mag ich, das macht Spaß, das spiele ich gelegentlich. Wo du dich letzten Endes aber doch dazu entscheidest und sagst, ich lasse es ausziehen. Aber nochmal betont gesagt, nicht weil eins der beiden Spiele jetzt so tatsächlich schlecht wäre, sondern weil es für mich dann den Wiederspielreiz dann irgendwie an der Stelle nicht mehr bietet, es in der Sammlung zu besitzen. Damit gebe ich ab an dich erstmal, jo. Als Einleitenden.
Hast du hervorragend gemacht. Ich würde mal einfach, ich bin zwischendrin mal auf die Seite der Teilzeithelden gegangen und die haben da einen ganz coolen Beitrag mal gehabt, wo sie das so ein bisschen aufgedröselt haben. Der Beitrag heißt Spielmechaniken, Spielarten und Co. Ein Sammelsurium an Fachbegriffen kurz erklärt. Und das würde ich mit dir einfach mal so ein bisschen durcharbeiten, weil dann haben wir so ein bisschen so einen roten Faden und können uns da vielleicht auch mal so ein bisschen dran langhangeln. Und sie haben zum Beispiel angefangen, das Ganze so an Spielarten nach Spielarten zu clustern. Und da fallen natürlich dann zum Beispiel so Begriffe wie kooperativ, kompetitiv, semi-kooperativ. Also vielleicht fangen wir mal mit kooperativ an. Also kooperativ, was würdest du jetzt sagen, was wäre so dein liebstes oder deine drei liebsten kooperativen Spiele und warum?
Die liebsten, also klar, als erstes fällt einem so Too Many Bones ein und Gloomhaven. Also mein allerliebstes kooperatives Spiel, würde ich tatsächlich sagen, ist auch Too Many Bones. Habe ich jetzt letzte Woche auch nochmal gespielt, ist so vielseitig. Du hast an der einen Stelle hast du wirklich so dein eigenes Charakter oder Würfel ausbilden. Du entwickelst deinen Gearlock. Und gleichzeitig kämpfst halt zusammen. Und das ist so schön abgewogen an der Stelle, wo du wirklich auf der einen Seite denkst, boah geil, ich kann hier was machen und ich entwickle hier was. Aber gleichzeitig hast du auch so einen kooperativen Gedanken, dass das da irgendwie schon auch so asymmetrisch richtig, richtig cool rüberkommt an der Stelle. Und Gloomhaven würde ich tatsächlich auch so dicht gefolgt dahinter setzen. Du hast deinen eigenen Charakter, du hast dein eigenes Lebensziel, was du verfolgst, aber letzten Endes so ist so dieser gemeinsame Gedanke, so ich gehe ab in den Dungeon und mach dann da was. Wenn ich jetzt mal noch so durchgucke, muss ich mal eben schauen, was ich noch so. Ja, dann finde ich vielleicht jetzt aktuell, würde ich vielleicht sogar sagen, so Brimstone ist dann für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so wow, das ist mein, aber das ist zum Beispiel auch witzig einfach so. Da spielst du halt kooperativ und aber irgendwie versuchst du da für dich irgendwie deinen Charakter so ein bisschen zu optimieren. Das ist irgendwie nicht ganz so gemeinschaftlich an der Stelle vielleicht, weil du da schon irgendwie so guckst, so oh, ich will da was encountern und ich will da irgendwie was für meinen Charakter irgendwie entwickeln, ist vielleicht jetzt an der Stelle so generell so Dungeon Crawler halt, würde ich dann wahrscheinlich nennen, so die mir einfallen.
Also ich habe jetzt gerade auch so überlegt, wenn ich jetzt so auf drei runterbrechen müsste, vielleicht muss ich ja mal eine Topliste machen irgendwie. Ich habe das immer.
Oder vielleicht Robin Hood jetzt so als Neuheit, wo ich jetzt sagen würde, das ist einfach nochmal so ein schönes Spiel. Du vielleicht Andor oder so, ne? Wirst du wahrscheinlich nennen.
Okay. Ich sag ja, ich müsste jetzt echt gucken, wie ich das runtergebrochen kriege auf meine, ich nenne es mal, liebsten kooperativen Spiele. Also klar, Too Many Bones bin ich auch dabei, ist ein super geiles Game. Gloomhaven ist ein super geiles Game. Klar, Andor, Robin Hood, aber also für mich, um da vielleicht jetzt mal weg von diesem klassisch-typischen, was sind so meine liebsten kooperativen Spiele, was ich an kooperativen Spielen mag, ist, dass ich persönlich finde, dass Kooperative immer ein ganz gut, also es sei denn, wir spielen jetzt so ein Sword and Sorcery, ne? Also Sword and Sorcery hat natürlich dann wieder ein umfangreiches Regelwerk oder auch ein Too Many Bones ist definitiv nicht für jedermann was. Da hat man schon sehr viel Erklärung im Vorfeld. Aber ich finde, grundsätzlich sind kooperative Spiele prädestiniert dafür, dass du Leute auch so ein bisschen ans Hobby ranführen kannst, dass du Leute, den Menschen auch zeigen kannst, hey, Brettspiel besteht nicht nur einfach aus ich würfel ein bisschen und bezahl was und bin irgendwann pleite, sondern es ist wirklich so, ey, wir sind hier zusammen. Also ich werde nie vergessen, wie ich irgendwann einem Kumpel damals tatsächlich auch Andor gezeigt habe. Und er halt sagte so, wie wir spielen jetzt zusammen gegen das Spiel. Ne? Also ich finde, kooperative Spiele sind halt prädestiniert dafür, dass sie eben Leute abholen können, die sich sonst mit dem Thema vielleicht nicht so befassen und es auch die Leute so ein bisschen catchen kann, weil sie eben sowas nicht erwarten. Ne? Sie erwarten so dieses klassische, ich meine, du kannst dich noch daran erinnern, es gab ja mal diesen Artikel vom Herrn Peitz, ne? Der ja so bewusst ein bisschen kritisch war damals, wo sie auch viel drüber aufgeregt haben. Und da war ja auch so dieses Thema Gewinnen und Verlieren immer und sowas, ne? Und ich sitze dann da stundenlang nur, damit ich gewinnen kann. Das ist so ein bisschen diese Stereotype, was viele ja auch erwarten, wenn es um Brettspiele geht. Ne? Da sitzen jetzt irgendwie 4, 5, 6 Leute am Tisch und gucken sich alle böse an und am Ende gewinnt einer und die anderen sind traurig. Und das hast du bei kooperativen Spielen ja nicht. Also so blöd das auch klingt, aber ich zum Beispiel habe durch kooperative Spiele auch das Verlieren richtig gelernt. Ich finde, wenn es Spaß gemacht hat, dann verliert man, aber es ärgert einen nicht. Ne? Also weniger. Du denkst dann, verdammt. Ja, müssen wir halt beim nächsten Mal noch mal ran, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, so, ne?
Witzig ist gerade, mir fällt auch noch Micro Makro und Cantaloupe zum Beispiel an. Die Nina hat, die spielt ja auch nicht gerne, weil sie auch sagt so, ich habe gar keinen Bock zu verlieren und so, und das macht mir nicht so einen Spaß. Und Micro Makro ist halt, das knüpft so ein bisschen an das an, was du sagst. Ja, du versuchst da einfach zusammen die Sachen zu lösen, hast eine gute Zeit und das macht Spaß und dann ja, kannst dich nachher darüber unterhalten, ach lustig und wie wir darauf gekommen sind und ja, und diese ganzen Exit-Games, die haben ja auch quasi ihre Daseinsberechtigung, wo man dann zusammen versucht, was zu lösen, Detektivspiele und sowas in der Richtung.
Du, also, nicht umsonst hat Cosmos ja, ich glaube 2018 oder 19 oder irgendwann 18, 19, 20 oder so, haben sie eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die Exit-Spiele Monopoly in den Verkaufszahlen verdrängt haben von Platz 1. Ne? Also das muss man sich jetzt auch mal vorstellen. Ne? Also die Exit-Spiele Stückzahlen. Ne? Also so ein Exit-Game kostet natürlich, das ist natürlich wahrscheinlich auch der Vorteil, so ein Exit-Game kostet irgendwann zwischen 11 und 17 Euro, sagen wir mal so. Ne? Klar, Monopoly liegt bei 50, wenn es dir irgendwo kaufst, oder 40 oder so. Aber von den Stückzahlen her haben sie es halt verdrängt. Also ich kenne auch wirklich ganz viele in meinen WhatsApp-Stories, sind immer so Leute, oder auch auf Insta, vielleicht kennt ihr das, ne? Die haben mit Brettspiel nichts an der Kappe, aber dann posten die teilweise an jedem zweiten Wochenende wieder irgendwelche Exit-Games und feiern das ab. Und ich glaube, das kommt so der ganzen Brettspiel-Szene so ein bisschen zugute. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt haben wir ja gesagt, klar, kooperativ, kompetitiv und es gibt ja noch semi-kooperativ. Wenn du dich jetzt für einen von diesen drei Spielarten entscheiden müsstest, was würdest du da bevorzugen?
Man spielt halt viel kompetitiv auf jeden Fall. Das ist so das Gängige, weil viele Leute sagen dann, wie miteinander? Das kenne ich gar nicht, weil so die Mensch-ärger-dich-nicht-Generation ist ja einfach, die kennt halt immer, wenn man spielt, dann spielt man was gegeneinander. Am Ende gibt's einen Sieger. Das ist so klassisch. Ich mag tatsächlich auch ganz gerne den Reiz von Semi-Koop. So Nemesis und sowas, ne? So, wo du im Prinzip oder Legendary, wo du quasi schon so gegen das Böse so ein bisschen kämpfst, aber trotzdem dein eigenes Ziel so verfolgst. Das hat so beide Elemente, ne, verkörpert das. Ich glaube, klassisch spielt man viel kompetitiv. Ich mag aber super gerne auch Semi-Koop.
Also ich persönlich wirklich Semi-Koop. Ich finde, Semi-Koop ist eigentlich die geilste Spielart. Ich finde das, ich weiß nicht, so.
Klar, aber ist auch immer rundenabhängig, ja? Also das kannst du nicht mit allen spielen.
Natürlich, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist immer so, bei sowohl kompetitiven als auch bei kooperativen Spielen ist die Richtung immer klar. Also es ist immer so kooperativ, okay, wir haben alle dasselbe Ziel und jeder gibt alles. Klar, dann gibt's auch noch dieses Alpha-Leader-Problem, da reden wir vielleicht nachher mal drüber. Und kompetitiv ist immer so, ja, jetzt hat der da vorne schon wieder die 5 Punkte gemacht, die wollte ich haben. Aber das Coole beim semi-kooperativen Spiel ist eben, und im besten Fall noch mit Verrätermechanismus, ist eben gerade das, du weißt es nicht. Du weißt nicht, hat jetzt der neben mir, macht er das jetzt nur, weil er mich in Sicherheit wägen will. Und hier wirklich so, ich stehe mega auf Battlestar halt. Ich fand auch New Angeles total super. Jetzt dieses, also es gibt so viele Spiele und immer wenn so Verrätermechanismus drin ist, bin ich direkt on fire, weil das halt, es hat so diese catchigen Aha-Momente, wenn dann irgendwann was passiert, womit du halt nicht gerechnet hast, ne? So, oder diese Paranoia am Tisch. Ich finde, das bringt einfach noch mal so Dynamiken mit rein und deswegen freue ich mich auch so auf Human Punishment. Es bringt einfach noch mal so Momente mit rein, die du den Standardspielen nicht hast, weil du halt trotzdem immer noch so, du hast zwar das Ziel, aber du beobachtest halt wirklich deine Mitspieler so. Okay, warum hat der jetzt da das Ding gemacht? Ist der vielleicht doch böse? Aber, ne, also, finde ich persönlich, ist meiner Meinung nach die coolste Spielform. Natürlich würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich will jetzt nur noch semi-kooperative Spiele spielen. Aber wenn ich jetzt so an einem Abend eine Wahl hätte und es würde gesagt, wir müssen uns jetzt für eine von dreien entscheiden, würde ich wahrscheinlich das semi-kooperative Spiel nehmen.
Ja, man kann sich da an der Stelle so ein bisschen ausleben, weil man da auch so ein bisschen in eine Rolle schlüpft. Gerade wenn es so semi-koop ist und man Verrätermechanismus quasi hat, dann ist, wie du sagst, ne, dann beobachtet man die Leute. Aber es liegt auch nicht jedem und da hat auch nicht tatsächlich nicht jeder Lust dran. Aber ich glaube, wir beide sind da auch so zwei Typen, so die haben da Bock drauf, so die machen da gerne so ein bisschen Show und sowas. Und also ich habe zum Beispiel auch immer wieder tatsächlich, muss man sagen, geile Erfahrungen mit so Verrätermechanismus-Spielen. Mhm. Ne? So, also das selbst bei so einem kleinen Kartenspiel wie Nessos, wo du quasi dieses Lügen, du schiebst dir die Karten so zu und sagst dann, hier eine 3, Spiel ist das einem hin und dann muss der andere anzweifeln, ob du da eine richtige Karte drunter geschoben hast oder nicht. Alleine bei diesen Sachen, das sind ja dann so kleine Formen von so Verrätermechanismus, muss ja nicht unbedingt immer dann auch Semi-Koop sein. Verrätermechanismus sorgt immer irgendwie für so einen Lacher am Tisch. Und gerade auch, ich meine, bei so einem umfassenden Spiel wie Nemesis zum Beispiel, so jeder hat so sein eigenes Ziel und da weißt du natürlich am Ende nicht, was passiert denn da jetzt und wer ist dafür und was haben wir da schon geile Momente gehabt? So wie zum Beispiel so, ich gehe schon mal in die Raumkapsel, aber nicht ohne mich abfahren. Nein, auf keinen Fall. Ich fahr weg. Ey, du hast doch gerade noch gesagt, du fährst nicht weg. Ja, sorry. Und ja, so, solche Sachen, dass man dann wirklich denkt, ey, vor allem von denen du es eigentlich am wenigsten erwartest, das ist eigentlich lustig. Das ist, glaube ich, dieser Aha-Moment, wo du von Leuten, wo du sagst, ach, die können eigentlich eh nicht schauspielern oder die können eh nicht die Rolle spielen. Das sind am Ende die miesesten, die am Ende des Abends dann dich völlig vorführen. Und das ist immer ein schönes Erlebnis, dass man da wirklich so Momente dann hat, wo man sagt, ey, von dir hätte ich das ja immer gar nicht gedacht.
Obwohl, auch, es geht auch genau andersrum. Die Yassi zum Beispiel, die kann nicht lügen. Ich werde nie vergessen, erste Runde Battlestar und in der zweiten, nach der Schläferphase, hat sie dann ihre Zylonenkarte gekriegt und du hast richtig gesehen, sie hat die Karte angeguckt, ihre Augen waren so und ich so, Yassi, du bist Zylon und sie so, nein.
Ja, aber das ist auch gemein, das dann so laut zu sagen. Ne?
Ja gut, ich bin ja auf der Seite der Menschen, da muss ich's doch machen, ey. Aber ich weiß nicht, ich finde, das sind dann immer so auch richtig coole Momente und richtig epische Spielmomente. Und deswegen finde ich das total super. Jetzt haben die hier den Artikel mal ein bisschen weiter durchzulesen. Dann zwei Sonderformen des semi-kooperativen Spiele, so haben sie es benannt. Und zwar einmal One versus Many und Teamspiele. Jetzt frage ich dich mal ganz kurz, was würden dir denn so für One versus Many vielleicht ein richtiger Klassiker, den man vielleicht so im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat. Was würde dir da einfallen?
One versus Many. Ich kenne nur die letzten 4 Jahre. Ja, mit so einem Overlord oder so, ne? Also ich glaube, ja, das alte Doom zum Beispiel war ja auch so ein One versus Many. Das Krasse ist, jetzt, ich hatte gerade noch so 2, 3
so ein richtiger Klassiker.
Weiß ich richtiger Klassiker. Nicht. Descent ist ja auch so ein ganz alter Klassiker.
Aber
One
noch,
versus Many. Ja. Also wenn du es gleich sagst wahrscheinlich, dann würde ich sagen, oh ja, ich hatte nämlich auch mal noch.
Soll ich sagen?
Wann? Ja, sag mal bitte.
Scotland Yard war ein One versus Many.
Ja, ne? Guck mal, siehst du, ja, stimmt hier und ja.
Und was sie auch noch hier benannt haben, wo ich auch total, wo ich natürlich sehr stolz drauf bin, Imperial Assault ist ja auch so ein One versus Many,
Descent-Ableger, genau. Ne? Ja, weißt du, jetzt war ich nämlich gerade verblendet, dann ist man direkt immer beim Dungeon Crawler so an der Stelle. Aber genau, das habe ich. Ich habe ja auch Scotland Yard, ich liebe das auch. Und auch das ist eigentlich immer geil, wenn man, da kann man ja das Spiel auf verschiedene Weisen dann so erleben. Ne? Ja. Macht ja jetzt aktuell City of Angels ist ja auch so, kannst ja auch so ein bisschen so betreiben, so dass der Stichel da die anderen so ein bisschen irre führt. Der ist ja quasi gegen die Polizisten und kann die da so ein bisschen irre führen. Ist ja so ein, ja, schlägt aber irgendwie für mich nicht den Klassiker Scotland Yard. Ist auch so ein ewiger Keeper bei mir. Ich liebe das.
Geil. Es gab ja hier so noch irgendwie Last Friday oder so. Ist ja so eine Adaption von Scotland Yard gewesen.
Ja, genau.
In so einem Jugendcamp oder so. Dann, was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich zuletzt noch gespielt habe, Moloch, ne, die Welt von Moloch, Rise of Smog. Dann The Others ist ja auch One versus Many. Dark Rituals, jetzt der Kickstarter, der ausgeliefert worden ist ja auch ein One versus Many. Ich finde, ich finde One vs. Many eigentlich geil. Also auch bei Imperial Assault bin ich super gerne das Imperium. Es macht einfach mega viel Spaß, weil du halt genau weißt, okay, was jetzt als nächstes passiert. Du hast halt dieses Heft und du weißt genau, alles klar, wenn die jetzt diese Tür öffnen, dann stehen dahinter drei Sturmtruppen mit so einem E-Web-Schützen und so. Und dann auch geile Story. Mein bester Kumpel ist eigentlich gar nicht so brettspielaffin. Obwohl ich mit ihm mal Galaxy Trucker gespielt habe und Imperial Assault, fand er beides super. Und dann haben wir Imperial Assault gezockt und in der ersten, diese, wo so eine komische Barke in Betrieb genommen werden muss, und dann rennen die da so rum und dann sagte der, und es waren schon keine Truppen mehr von mir großartig da, ne? Und er sagte so, hä, warum ist das denn so leicht, wenn ich jetzt doch hier die Tür aufmache, dann laufe ich da kurz hin und dann ist doch vorbei. Ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was hier los ist, ne? Und er noch so richtig großkotzig, hä, mach ich halt jetzt die Tür auf, ne? Und zack, ich so, der Alarm geht los und so, hab dann direkt so 7, 8 Figuren da wieder platziert und dann ging die Tür zu und sie waren beide getrennt und ich hab das Ding halt ganz easy gewonnen. Find ich super witzig und deswegen so One vs. Many find ich eigentlich immer ganz geil.
Übrigens, wenn ich mit Basmin Euros spiele, haben wir auch so ein One vs. Many, weil der Basti immer gewinnt. Spielen wir immer grundsätzlich schon die Euros gegen Basti. Das nur am Rande.
Ja, Teamspiele ist auch, sie haben es auch als Sonderform des semi-kooperativen Spiels deklariert.
Ja, gibt's da super viele. Und da denkst du, Teamspiele sind ja auch sowas wie Codenames oder sowas in der Richtung, ne? Solche Spiele sind ja letzten Endes auch. Oder auch hier Team 3 und sowas gibt ja auch.
Was würde denn hier so für ein richtig klassisches Kartenspiel einfallen, was auch so funktioniert?
Teamspiele, ja, Doppelkopf oder ja, Skat oder sowas. Ja,
Doppelkopf, richtig. Doppelkopf, klassisches Kartenspiel, was auch so funktioniert. Dann haben sie noch genannt Partyspiele wie Tabu, Captain Sonar. Captain Sonar, muss ich übrigens sagen, finde ich richtig cool. Aber da musst du wirklich am besten 8 Leute und dann jeder ein Bierchen auf und dann gib ihm. Dann ist
Captain Sonar
richtig cool. Macht echt Spaß. Also ich habe es zwar wieder abgegeben, weil ich einfach die Gruppe dafür nicht mehr hatte, aber es ist ein cooles Spiel.
Ja, das ist auch wirklich super schwierig. Dann es gibt ja diese Familienvariante, da sollst du ja angeblich nur 4 Leute brauchen und kannst das dann spielen. Das wäre vielleicht eine Alternative, aber bei der anderen, glaube ich, musst du ja mindestens 6, also ja. 6, besser sogar mehr, musst du sein, damit du das irgendwie so deichseln kannst, ne?
Also
und
6
das ist halt auch schwierig, wirklich.
6 würde ich schon empfehlen, 8 ist kein Muss, aber das lebt natürlich davon, dass dann da 4 Leute sitzen und hier Norden und hier Maschine und ja, Torpedos fertig, alles klar, ich feuer an Top und so, davon lebt das halt so ein bisschen. Deswegen, also 6 sollte man schon sein, weil je weniger du wirst, umso mehr Station muss die Person im Prinzip übernehmen und dann wird's ein bisschen unübersichtlich. Jetzt kommen noch 2 Spielarten. Und das ist einmal Duellspiele und Solospiele. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Mega-Duellspieler, muss ich sagen. Obwohl ich so ein bisschen jetzt durch, wie du mal so schön sagst, Mitte Bette Pantheon, so ein bisschen da reinwachse. Aber ich bin nicht so der Duellspieler eigentlich.
Ich mag alles. Also man braucht zwischendurch mal. Du weißt ja auch, ich spiele ja immer ein Deckbilder Solo. Und ich habe das jetzt auch in der Pandemiezeit, habe ich das auch oft für mich selber entdeckt, so viel Solo zu spielen. Aber
für dich
ich mag
Apex
auch
was gewesen, oder? Hast du dir den Kickstarter damals nicht angeguckt, Apex?
Ja, ich habe mir das angeguckt, aber ja, das hat mich jetzt nicht so. Also
soll ganz cool sein.
Da auch nicht so super. Ja, hab auch schon. Der Martin, der zockt das da immer rauf und runter, verliert immer.
Ja, also,
hier, keine auch. Chance, das Ding zu gewinnen. Was ich halt krass finde. Es gibt super viele gute Zwei-Personen-Spiele, ne? Also, wie heißt denn auf Deutsch das winziger kleiner Weltkrieg hier? Wie heißt denn der noch?
Blitzkrieg,
dann winziger Undaunted, Undaunted da die beiden Deckbilder. Und es gibt ja Fantasy Realms, kannst du super zu zweit spielen eigentlich. Du hast super viele.
Ein Highlight hast du gar nicht genannt. Dice War, Alter.
Ja, Dice War zum Beispiel habe ich jetzt auch in der Zeit, oder Onitama habe ich jetzt irgendwie letztens mit dem OG gespielt, auch ein klassisches Zwei-Personen-Spiel, aber oft ist man gewillt, irgendwie, wenn man zu zweit ist, weil man so viele Spiele hat, dass man dann wieder so diese 2-3 Personen Euros irgendwie mit Extraspieler oder so spielt und das ist manchmal so das Leid dieser Zwei-Personen-Spiele. Dann würde ich sagen, dann kommt wahrscheinlich sogar eher so ein Mythic Battles Pantheon auf den Tisch. weil du sagst, oh, da freue ich mich drauf, das baue ich auf, so richtig episch, als dass man so ein vergessenes, so, ah, das ist auch ein Zwei-Personen-Spiel und so. Mhm. Das sind oft so die ungeliebten Stiefkinder, so muss man leider sagen.
Aber ich finde, es kommt halt wirklich darauf an, ne? Also, wie du schon sagst, wenn ich jetzt im Vorfeld schon, ne, wenn mein Kumpel, der Flavio, mal wieder kommt, dann frage ich ihn im Vorfeld immer schon, boah, hast du Bock drauf? Und dann sieht man sich auch nicht ganz so oft und dann sagt man so, boah, alles klar, heute, natürlich liebe ich das, dann baust du schon auf und dann kommt der zu dir und dann steht schon alles und ne, das ist natürlich cool. Aber manchmal hast du vielleicht auch Bock, so die kleinen Dinger auch zu zocken, ne? Die jetzt mal.
Ja, du musst das tatsächlich gut planen. Und das letzte Mal, wo ich wirklich so ein, mit dem OG habe ich auch so einen Zwei-Personen-Zocker gehabt, aber wo ich so einen richtig epischen Zwei-Personen-Zock hatte, war mit dem Andi und da haben wir super viele lustige Zwei-Personen-Spiele gespielt, unter anderem auch First and Roll und wirklich Football-Liebhaber. Das ist für mich eines der geilsten Zwei-Personen-Spiele, was es so gibt. Da sind alle Eventualitäten abgedeckt. Ist so witzig mit Würfeln und Zufall und hast du nicht gesehen. Also das hat mich wirklich positiv überrascht. Super geiles Zwei-Personen-Spiel. Wirklich, also der absolute Hammer. Und wenn man so einen Zwei-Personen-Abend macht, auf jeden Fall das Ding, wenn ihr das habt, mit einbinden. Das ist so geil, ey. Das hat so einen Bock gemacht. Du hast das doch auch gekauft. Dann, wer hat sich noch beschwert, dass du das letzte Exemplar vom Wolpertinger abgezeckt hast?
Weiß ich ja nicht mehr. Ludenheimer war das, glaube ich. Aber tatsächlich, ich habe mir jetzt gerade wieder gedacht, wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte, wäre mal wieder so eine richtig schöne, runde Luchador. Eigentlich müssten wir echt so nach Corona machen wir auch mal ein Luchador-Turnier im Wolpertinger. aber ja, also ne, das auch sowas. Ich habe ja zwischendurch immer so meine Phase gehabt, das ist ja bei mir eh immer so etappenweise, wo ich gesagt habe, so ey, jetzt, also aktuell zum Beispiel spiele ich ganz viel thematische Spiele, wo ich Bock drauf habe. Dann hatte ich halt schon mal so das Thema kleine Schachtel großer Spielespaß. Ne, da habe ich dann halt so wirklich viel Blitzkrieg gespielt, Fleet, Point Salad, Kartograf, also die ganzen kleinen Boxen. Und ich finde, das hat geil, auch ja, mal was. Also man muss nicht immer nur die richtig dicken, fetten Kracher auf den Tisch bringen. Natürlich nee, ist es geil, nicht, wenn du so eine fette Table-Präsenz hast, aber ich find's genauso geil, wenn du mal so einen Abend hast, wo du so 6, 7 kleine Spiele wegrockst und am Ende so, ey, hier, krass, du hast 3-mal gewonnen, ich 1-mal, du 4-mal. Und das finde ich aber halt auch total cool.
Findest du nicht, und das ist vielleicht auch was für die, schreibt's mal in die Kommentare, ist das, ich liebe das jetzt schon, aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen Vorplanung, habe ich, also ist mein Empfinden, weil ganz oft stechen ja so die Bekannten, so die Evergreens dann so raus und dann sagt man, ah, komm, lass mal einen Euro spielen. Oder ist auf dem Pile of Shame. Aber das muss man tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen vorbereiten, dass man sagt, ah komm, lass uns mal ein paar gute Zwei-Personen-Spiele spielen oder ein paar kleine Spiele spielen. Weil oft ist ja dieses Thema so, ja, wir haben ja nicht viel Zeit und dann wollen wir auf jeden Fall mal einen Kracher spielen. Aber eigentlich hat man immer auch eine geile Zeit, wenn man einfach so 5, 6 kleine Spiele oder halt so Zwei-Personen-Spiele dann, wenn man zu zweit ist, spielen kann. Finde ich auf jeden Fall auch immer super lohnenswert, aber ich ertappe mich auch oft dabei, dass man dann irgendwie immer eher so zu den größeren Spielen dann irgendwie greift.
Obwohl es gibt auch mal so ein, zwei, so die klassischen Absacker, die irgendwie immer, zum Beispiel bei mir mittlerweile, was, keine Ahnung, alle 2, 3 Spieleabend immer mal nochmal am Ende auf dem Tisch landet, zum Beispiel ein Sky King, das Würfelspiel, ist immer mal wieder so, ach komm, eine Runde, so soll man noch was zocken und dann kommt immer schon so, ja komm, eine Runde Sky King geht noch, alles klar, weil das spielst du so in einer Viertelstunde runter, 20 Minuten, ist witzig, du hast coole Momente mit drin, so diese klassischen Absacker kommen ja trotzdem immer wieder, aber nichtsdestotrotz bin ich vollkommen bei dir, das muss man so ein bisschen vorplanen, dass man halt sagt, okay, heute mache ich mal ganz bewusst nur ein paar kleine Schachteln auf den Tisch. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher so diese Spieleabende sind, wo man eben wirklich so nebenbei eine Pizza futtert, man quatscht viel, ne, genau. Das sind nicht so diese kognitiv mega packenden Spiele, weil du halt wirklich, ja, vielleicht mal eine Karte legst, mal einen Würfel würfelst oder so. Und das geht dann schon so in die Richtung Party, würde ich jetzt sagen, wenn du wirklich mit so 4 bis 6 Leuten am Tisch sitzt, trinkst ein Bier, lachst viel, dann packst das Spiel wieder weg, quatscht eine halbe Stunde, ach komm, machen wir das nächste kleine Game. Ne? Das ist, glaube ich, auch wieder so ein ganz anderer Spieleabend, der da natürlich stattfindet. Ne?
Ja, wir am Samstag haben wir Freunde besucht und da habe ich Halfpint Heroes auf den Tisch gebracht. Ich weiß, du findest das nicht so gut, aber das ist in der Runde super angekommen, weil alle mögen so Stichspiele und so. Das ist auch, ich finde es auch richtig cool, gerade die Möglichkeiten mit so Stichen sammeln auf so diese Pokerblatt-Art und Weise. Am Anfang haben alle gedacht, oh, voll kompliziert und so. Ich habe noch nie Poker gespielt, ne? Und am Ende waren alle drin. Was aber negativ aufgefallen ist, die Zählweise, die Punkte. Also irgendwie, also wenn du ein bisschen wirklich dann so auf Punkte achtest, dann ist das irgendwie unbefriedigend, weil du sagst, hey, ich mache da Stiche und dann kriege ich trotzdem Punkte, auch wenn ich das falsch ansage und hier und da. Und dann haben wir die Regeln irgendwie abgewandelt und dann war es eigentlich so ein bisschen frustrierend, weil du bist dann voll abgeschlagen gewesen, weil dieser Aufholmechanismus war dann nicht gegeben. Da finde ich, das müsste man irgendwie mal nachoptimieren, regeltechnisch. Da wollte ich mich mal dran setzen und mal gucken, wie man es vielleicht ein bisschen eleganter lösen kann. Von der Mechanik her, cool, witzig. Also ich liebe ja auch Stichspiele und da finde ich es nochmal so ein bisschen mit einem Alleinstellungsmerkmal. Aber letzten Endes so dieses Punkte zusammenzählen ist irgendwie unbefriedigend. Was auf jeden Fall der super Kracher bei dem Spiel war, immer vorher die Ansage, wer schafft seine Stichansage nicht, diesen Chip dahin schmeißen so und dann immer so wieder bei den gleichen und dann immer so, ah, warum denn schon wieder ich, dass ich das nicht schaffe? Also so dieses Spiel im Spiel, das kam voll gut an, so generell das Spiel kam an, aber so dieses Punkte summieren, da hatten wir irgendwie das Gefühl, alle so, irgendwie, ja, das ist jetzt nicht so cool, aber der Rest war zum Beispiel da auch. Und das war für die Runde einfach ein super Spiel und war ich auch froh, dass ich das jetzt nochmal spielen konnte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Warum findest du das denn? Was fandst du denn daran doof irgendwie?
Oh, es ist auch schon echt länger her, dass ich es gezockt habe. Aber ich glaube auch so mit den Punkten war da irgendwas. Und ich fand, was mir irgendwie nicht so gefallen hat, war so, da ist ja so eine Art Poker-Mechanik noch mit drin irgendwie, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube auch für, also, da ist immer so die Frage, was erwartet man von so einem Spiel, wo wir wieder beim altbekannten Thema wären. Und ich habe so Stichspiel, will ich mir halt eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen. Ich will ein Stichspiel relativ flott runterzocken und da musst du halt
schon immer noch. Trotzdem.
Ja, aber du musst schon wieder auf so relativ viele Karten achten gleichzeitig und sowas. Und das war mir, ich weiß nicht, ich kann's auch gar nicht mehr so genau betiteln. Wie gesagt, es ist jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr raus aus meiner Sammlung, aber ich meine,
das war
mit so einem Grund.
Da hast du nämlich auch so Aha-Erlebnisse, weil ich habe irgendwie ich habe eine Karte gelegt, da lagen irgendwie 2 Neunen in der Mitte oder so. Ich habe eine 9 dazu gelegt, habe gesagt, geil, habe ich einen Drilling am Ende, ich hole mir das. Und dann war noch, die Nina war, glaube ich, nach mir nochmal dran und hat dann 2 13er auf der Hand und eine 13 liegt in der Mitte und sagt dann, nee, gib mal her. Und also das ist dann schon geil, weil du nicht einfach den Stich mit einer Karte holst und bedienst, sondern denkst, ah, die habe ich auf jeden Fall sicher, die Karten, und dann kriege ich sie am Ende doch nicht, weil jemand eine andere Kartenkombi dann ausliegen hat. Und ja, wenn du das nicht allzu ernst nimmst, aber das ist halt zum Beispiel auch wieder so cool und das ist wieder so ein Aha-Moment, wo du sagst, ey, scheiße, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet und so. Das ist dann auch wieder witzig.
Jetzt gehen wir mal so langsam ein bisschen Richtung Mechaniken, wo wir auch drüber sprechen wollten. Und sie fangen an mit dem Punkt abstrakte Spiele. Und ich lese das mal ganz kurz vor, was sie geschrieben haben. Abstrakte Spiele versuchen meist nicht einmal ein Thema zu erfinden, das in dem Spiel behandelt wird. Klassische Spiele wie Halma oder Vier Gewinnt sind hier ebenso zu finden wie moderne Vertreter wie Quirkel oder eigentlich jedes Kartenspiel, das mit einem handelsüblichen Deck Spielkarten gespielt wird. Neben diesen rein abstrakten Spielen gibt es aber auch einige, die nur so lose mit dem Thema verbunden sind, dass dieses eigentlich auch egal ist und weggelassen oder ausgetauscht werden könnte. Dazu gehören das aktuelle Spiel des Jahres Azul, ebenso wie Onitama. Selbst das beliebte Deckbauspiel Dominion ist, so man es ohne Erweiterungen spielt, letztlich abstrakt. Würdest du das so sehen bei Dominion? Ohne Erweiterung?
Ja, schon. Also es ist ja egal, was da jetzt bildtechnisch drauf ist. Es ist so, ich habe eine Aktion plus einen Kauf plus ein Geld und leg die Karte hin und dann versuche ich mir da so eine kleine Action aufzubauen, wo ich dann ein bisschen was raus machen kann. Letzten Endes ist, glaube ich, egal, was es so ist. Aber ich meine, wir haben es früher auch mal gespielt und dann so, ich spiele den Thronsaal mit dem Kerkermeister und dann hast du die doppelte Arschkarte gehabt. Oder ich spiele die Miliz, du musst runter auf 3. Also manche Karten sind schon thematisch, wo du weißt, oh, ey, das sind so Abfuckerkarten. Oder der Dieb, der klaut dir dann Silber. Das kommt immer noch an, wie man das tatsächlich auch spielt. Und ja, runtergebrochen könnte man vielleicht sagen, man sagt ja oft, die Euro-Spiele sind oft nicht mit dem Thema verbunden und manche Spiele sind eher thematisch und haben weniger Mechanik drin. Das kommt auch immer darauf an, wie man das so ein bisschen selber umsetzt, sage ich jetzt mal, am Tisch. Grundsätzlich kann man es schon reduzieren. Ich habe auch ein Spiel, fällt mir gerade ein, das kennen bestimmt auch gar nicht so viele, von Queen Games, Glücks. Das habe ich irgendwie immer noch in der Sammlung. weil ich es irgendwie voll knufflig finde. Das ist voll witzig. Warte, ich kann es greifen.
Ich bin mal gespannt, was er da jetzt rauskramt. Glücks, ich meine, ich kenne das noch irgendwoher.
Hier, dieses Cover. Und das ist auch so ein abstraktes, dass du da irgendwie so mit, du hast so Plättchen und die sind so angeordnet wie Würfel. Wenn du zum Beispiel auf der einen Seite die 5 hast, auf der anderen Seite die 2. Und du kannst immer die Anzahl an Schritten gehen. Okay. Und du versuchst halt in so bestimmte Felder, wo du am Ende so Wertungsfelder hast, da reinzugehen. Du kannst immer nur so linear gehen. Und ich weiß auch nicht, es kommt selten auf den Tisch, aber es ist auch ein relativ einfaches, eher so Familienspiel. Aber das ist irgendwie total abstrakt, aber irgendwie ist es auch wieder cool. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Habe ich immer mit so einer kleinen festen Runde damals gespielt. Die fanden das immer gut. Und dann immer so, lass doch mal dieses eine Spiel spielen, da mit den Plättchen.
Aber ich habe jetzt gerade auch mal überlegt, als ich es gelesen habe, und dann habe ich so geguckt, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier reingucke, Poinsettlet. Wenn man so will,
das ist voll geil.
Ein absolut abstraktes Spiel, ne? Da geht's ja, also irgendwie kannst du ja den ganzen Kram weglassen, oder? Ich finde, abstrakte Spiele habe ich, glaube ich, gar nicht so viel in meiner Sammlung, weil ich persönlich ein Thema brauche. So irgendwie, so ich muss irgendwas haben, was mich so ein bisschen catcht, aber.
Aber ist nicht Fantasy Realms zum Beispiel auch abstrakt? Du hast da auch mechanisch, wenn die Karte im Spiel ist, ist die, also es ist ja auch nicht, es könnte ja auch Autoquartett heißen und dann wären da Autos drauf und so. Und ja, aber irgendwie, es passt ja dazu, weil du hast dann einen Magier oder du hast dann das oder du hast dann eine Waffe oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, man betrachtet als Spieler auch nicht unbedingt alles immer so 100%. Ich glaube, es gibt Spiele oder es gibt Spiele, nicht nur ich glaube, den merkt man von vornherein an, so, die sind einfach mechanisch. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Spiele, die betrachtet man nicht unbedingt so separat, dass man sagt, das ist jetzt aber mechanisch so und thematisch ist das aber doof. Ich glaube, wenn man wirklich ein Themenliebhaber ist und einem dann wirklich auffällt, dass das Thema wenig rüberkommt, dann wird's auch schwer. Ne? Also wenn's so gewollt aufgesetzt ist, so das Thema. Ansonsten, wenn man da locker dran geht, und das hatten wir auch schon mal in einem unserer vergangenen Podcasts, das Thema catcht erstmal anhand des Covers oder vielleicht anhand des Spieletitels. Und dann muss die Mechanik auch noch überzeugen. Und wenn beides dann matcht, wo man dann sagt, oh ja, das ist thematisch super und die Mechanik macht auch super viel Spaß. Hier, Dinosaur Island hinter mir. Ja gut, ey, die Würfel, das könnte ja auch was ganz anderes sein. Das müssen ja keine Dinosaurier sein. Mhm. Aber es ist so bunt und grell und die Würfel passen irgendwie dazu und ich lege ein paar Dinos ins Gehege. Da lässt sich jetzt auch ehrlich gesagt streiten, ist das jetzt super thematisch oder ist es nur mechanisch? Also ich glaube, da könntest du jedes Spiel auch in deiner Reihe hinten rausgreifen und sagen, es ist nicht. Du könntest auch sagen, Xayah, ne? Beispielsweise, das ist ja eigentlich so, du pick up and deliver, das könnte auch ein LKW-Spiel sein. Aber weil es irgendwie so im weltweiten Space ist, du fliegst da rum und du würfelst und dann bist du da im schwarzen Loch und dann kommt da die Sonne und dann.
Aber genau,
das heißt, dadurch lebt man es ja schon thematisch.
Genau.
Aber es gibt doch sicherlich auch Leute, die sagen, ja, für mich ist halt einfach nur ein bisschen würfeln und durch die Gegend fahren, könnte ich auch mit dem Piratenschiff machen, könnte ich auch mit dem Auto machen. Wird es doch geben.
Ja, aber trotzdem finde ich
es. Ich finde es auch thematisch. Mir macht es auch Spaß.
So. Also ich würde jetzt auch so weit gehen und sagen, abstrakte Spiele sind wirklich Spiele, die, wo es wirklich rein um die Mechanik geht. Also, ne, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Und bei Xayah geht's ja nicht nur, da ist ja die Mechanik schon so ein bisschen verknüpft, ne. Du kaufst ja dann Antriebsarten und sowas. Natürlich, also, da kommen wir jetzt gleich auch zum nächsten Part, würde ich sagen, zur nächsten Mechanik. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wie du schon gesagt hast, ich könnte das jetzt auch mit Piratenschiffen machen oder so, aber, ne.
Jetzt nicht immer direkt weiter.
Nee, ich will das verknüpfen, weil ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst. Deswegen, es kommt halt immer darauf an, hier, wenn wir jetzt Xayah mal nehmen, ist es meiner Meinung nach thematisch sehr wohl verknüpft, weil du eben dann die Antriebsarten baust, damit kannst du weiter wieder fliegen, du kannst Torpedos mit reinpacken, dann kannst du besser andere Schiffe kaputt machen. Du erkundest den Weltraum, dann fliegst du in den Asteroidengürtel rein. Also das ist schon meiner Meinung nach schon sehr thematisch, ne? Oder wenn du einen umnietest, dann kriegst du so ein Bounty, weil du dann gesucht bist und so. Also das finde ich schon, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da jedes x-beliebige Thema drauflegen können und da steht ja schon dieses ganze Feeling und so mit drin. Also da sind meiner Meinung nach die Mechanismen schon mit dem Thema verknüpft worden. Und das ist, glaube ich, der interessante Punkt. dass es halt verknüpft worden ist. Denn, und ich gehe jetzt trotzdem aber ganz kurz zum nächsten Punkt, und dann kannst du es gerne ja miteinander verknüpfen. Sie sind dann nämlich jetzt als nächstes auf die Eurogames eingegangen. Und gerade bei den Eurogames ist es nämlich so, und da scheiden sich meiner Meinung nach so die Geister, dass nämlich bei einem bei einem Eurogame ist es eben so, dass da ein Thema raufgelegt wird und die Mechanik ist mehr oder weniger, ich sag mal, lose damit verknüpft. Sie haben jetzt hier einen ganz coolen Satz auch in ihrem Artikel stehen gehabt, wo sie gesagt haben, diese Spiele hatten ein Thema, aber der Bezug der Mechanismen zum Thema war meist eher oberflächlicher Natur. Also da geht so gerade 90er Jahre, ne, was da so gekommen ist, Carcassonne, Siedler und sowas. Und nicht unbedingt Kaufgrund für die Spiele. Wie sonst ließen sich Spiele wie Turn und Taxis erklären, das sich mit dem Aufbau des deutschen Postsystems im 17. Jahrhundert beschäftigte?
Und Turn und Taxis, das hast du extra genannt jetzt.
Nee, das steht hier wirklich drin, aber stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt mir gerade ein, du hast da ja Vogelscheiße.
Halt doch die Klappe, Fliegenscheiße, sagte der Käufer. Dem habe ich das Geld zurücküberwiesen. Ich habe das Spiel nie gespielt, es lag aber mir einfach im Keller rum und der hat mich beleidigt via eBay Kleinanzeigen. Ich habe noch nie ein Spiel schlecht verkauft. Und das Spiel war neu ungespielt, der Karton war ausgeblichen. Ja, und der hat 5 Euro fürs Spiel bezahlt, die habe ich ihm sogar noch zurücküberwiesen. Der wollte alles zurückhaben, habe ich gesagt, nee, Versand nicht, vergiss es. Und dann waren da so schwarze Punkte, wie als wenn einer mit dem Bleistift einmal drauf gepiekt hätte. Dann meinte er, es wäre Fliegescheiße gewesen. Ja, bevor du diesen Punkt angesprochen hattest, ich hatte es nämlich auch direkt parat mit prominenten Beispielen. Zum Beispiel, du könntest jetzt auch sagen, Burgen von Burgund oder Troyes sind ja auch Eurospiele. Eurospiele sind so verschrien eher, dass man sagt, die sind eher nicht thematisch verknüpft, ne, eher locker so angedacht. Und es macht trotzdem Spaß und auch so kommt das Feeling ein bisschen rüber. Der den ganz großen Schulterschluss dann schafft, ist nämlich dann der Lacerda.
Wie klall.
So, wenn ich überlege, wie Escape Plan, wie thematisch das ist, ne? Du hast die paar Züge, musst raus aus der Stadt kommen. Gallerist, wie geil das ist. Ich meine, das ist vielleicht sogar eher noch, dass man sagt, das, ja, könnte man es auch anders legen. Oder aber auch Kanban jetzt, nachdem ich das gespielt hatte, ne? Es ist wirklich so thematisch. Du merkst halt, dass er erstmal sagt, ich habe da das Thema und ich will dazu die Mechanik dann basteln, dass das stimmig ist. Und man kann heutzutage nicht mehr sagen, ein Euro ist so oder Ameritrash ist thematisch und wenig mechanisch. Ich glaube, da gleicht es sich auf dem Markt sehr an. Also es gibt viele Leute, glaube ich, die mittlerweile Euro-Spiele designen, die sagen, boah, ich habe ein Thema, ich habe da Bock drauf. Und es gibt ja schon so viel. Ich will das auch irgendwie, dass das auch so sich anfühlt, wie das Spielthema ist. Und ich glaube, es gibt auch genauso diese Ameritrash-Spiele, wo man früher gesagt hat, egal was Thema, aber ich glaube, paar Würfel reicht. Das gibt es ja auch nicht mehr so in der Form. Da will man ja tatsächlich auch ein gutes mechanisches Spiel abliefern. Ne, das war früher, glaube ich, immer so klischee-mäßig, dass man gesagt hat, das eine ist so, das andere so. Und auch da muss ich zum Beispiel auch so ein Anachrony, wenn ich das hinter mir sehe, auch das mit diesen Zeitreisen, da können wir jetzt auch sagen, ist abstrakt, aber du reist irgendwie in die Zukunft, kriegst dann irgendwie deine Ressource schon mal, musst das aber ausgleichen, sonst hast du eine Anomalie. Auch das ist einfach ein gelungenes Eurospiel. Barrage ist so geil, dieser Kampf um die Dämme. Also es gibt mittlerweile so viele super gute Euros, nicht mehr 90er-konform, die wirklich das Thema auch so irgendwie so catchen, dass man sagt, irgendwie ist Mechanik und Thema dann doch irgendwie bei einem Euro mittlerweile auch so vorhanden. Weil ich glaube, man muss das heutzutage auch liefern, weil sonst ist so ein Spiel auch ist nicht im Fokus. Dann sagt man, ja, ist nett, aber nett ist der kleine Bruder von.
Scheiße.
Und dann ist der Anschaffungsreiz für viele vielleicht auch gar nicht mehr gegeben heutzutage, oder?
Aber auch da widerspreche ich dir ein bisschen, denn ich sehe das durchaus, oder ich bin auch vollkommen bei dir, dass die allgemein die Euros, die auch das Thema besser integrieren und mit den Mechaniken verbinden, das wird mehr und es gibt auch mehr, aber es ist meiner Meinung nach immer noch nach wie vor nicht die Majorität. Es sind immer noch meiner Meinung nach deutlich mehr Euros, wo du jedes x-beliebige Thema drüber legen kannst, und es spülen auch jedes Jahr, keine Ahnung wie viele Kickstarter-Euros wieder auf den Markt, wo man auch das Ganze wieder x-beliebig austauschen könnte, was ja nicht schlimm ist, ne? Also an der Stelle, es ist ja nicht wertend gesagt, aber das, was du jetzt genannt hast, ne, Anachrony, die Lacerda-Spiele, Barrage, das sind meiner Meinung nach, ja, so Ausnahme ist vielleicht auch übertrieben, aber es sind trotzdem, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, Meilensteine, es sind halt Spiele, die das schon fast als ja, Goldstandard vielleicht langfristig irgendwie gezeigt haben oder als Ausnahmespiele gezeigt haben, weil sich hier wirklich die Mechanik mit dem Thema wirklich, also es fühlt sich auch alles thematisch an. So, und das ist aber meiner Meinung nach so die Königsdisziplin. Ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist, ein Euro zu entwickeln und dann ein Thema einfach dahin zu knallen, also, ne, oder ist jetzt übertrieben dargestellt, oder aber, so wie es jetzt zum Beispiel so ein Lacerda macht, dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier das Thema, wie bei Kanban, ich habe jetzt hier die Produktion, dann werden die Autos hier gefertigt, dann brauche ich dafür die Teile, dann kann ich das hier upgraden, dann geht das hier auf diese Teststrecke und so weiter. Das ist ja die Königsdisziplin. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sowas entsteht immer dann, wenn die Leute sich auch Zeit für die Entwicklung nehmen. Und eben nicht versuchen, ich muss jetzt jedes Jahr den nächsten Euro auf den Kickstarter-Markt spülen.
Absolut.
Ne? So, das merkst du einfach sehr häufig. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich zum Beispiel momentan auf Kickstarter, es ermüdet mich nur. Ich gucke mir da so gut wie gar nichts an. Die WhatsApp-Gruppe ist ja auch jeden Tag voll mit, hey, also mit, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Links immer hernehmen, aber es vergeht kein Tag, wo nicht immer dann wieder 4, 5 Kickstarter-Kampagnen reingespült werden. Die gucke ich mir schon gar nicht mehr an. Ich warte eher ab. Es gibt auf dem Markt genug Spiele und da weiß ich nicht. Und das ist aber
die du auch kaufst,
die ich dann auch im Nachhinein wahrscheinlich kaufen werde. ja, aber momentan.
Ja, aber weißt du was? Lass uns doch mal spezifisch werden. Dann erklär mir doch mal bitte diesen krassen Hype und mag sein, dass es jetzt erst ausgeliefert wird von Everdell. Also würdest du sagen, würdest du jetzt anhand dieses Beispiels zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein aktuelles Spiel, das, wo viele sagen, boah, ich habe so ewig drauf gewartet und ich habe voll Bock drauf und die finden es super geil. Glaubst du, dass das einen Effekt auslöst irgendwann, dass die Leute sagen, ja, es war cool, aber ist okay? Oder glaubst du, das Ding bleibt so ein Evergreen bei den Leuten im Regal, dass sie sagen, oh, das ist das geilste Spiel, das ist thematisch so geil und mechanisch ist auch super. Was würdest du da sagen?
Also ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die Everdell schon lange mögen und immer wieder auf den Tisch knallen, immer wieder posten.
Ach,
und Everdell immer wieder super. Ich finde, da setze ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen in die Nesseln, aber also Everdell steht bei mir im Regal und ich werde es auch behalten. So viel kann ich schon mal sagen. Aber meiner Meinung nach wird das Spiel überbewertet. So, es ist auch meine Ansicht. Es ist ein gutes Spiel. Das Spiel, der Hype um dieses Spiel, meiner Meinung nach, ist wegen des Materials und der Optik generiert worden. Weil du eben diesen dicken Baum da hast, dann hast du halt diese Custom-Meeples, die, keine Ahnung, die, ich weiß gar nicht, was das alles ist, Schildkröten und so. Jetzt wird natürlich das Ganze noch mal aufgebohrt und aufgeplustert, indem du jetzt hier noch mal ein Board dran legst, da noch mal ein Board dran legst, dann hast du hier noch mal was und so. Dann hast du halt, diese Bären sind so Gummiteile, dann hast du diesen Harz und so. Also es ist halt, was da richtig gemacht worden ist, ist einfach das Material. Wäre das einfach nur ein Brett, ich gebe dir Brief und Siegel, das gleiche Spiel ohne diesen ganzen Materialbums hätten sich bestimmt mindestens 20-30% der Leute weniger gekauft. Und das ist aber wieder so, und das kommt oder spielt mit da rein, dass die Leute es so feiern. Gar keine Frage. Ich zum Beispiel finde, dass Everdell ab 4 Spielern total, also total broken ist übertrieben, aber ab 4 Spielern spiele ich Everdell nicht mehr. 3 ist auch schon kritisch. Ich finde, es ist ein super Zweispielerspiel. Alles, was drüber ist, da fange ich schon an, wenn du mit den falschen Leuten am Tisch sitzt, dann, und ab 4 Leuten sowieso, ist meine Ansicht. Aber ja, deswegen, also ich kann den Hype, diesen riesen Hype da drum, auch nicht ganz nachvollziehen. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich finde es ein schönes Spiel, ich finde, das sieht toll aus. Da kann ich meine Frau und die Kinder an den Tisch holen, weil die finden das total süß und knuffig und so.
Aber selbst Messe 2019, Junge, die Leute, ich ja selber, ich musste mir vom Stefan, musste ich mir da die Erweiterung, die Pearlbrook-Erweiterung quasi auf der Messe sichern lassen, weil er als Aussteller da war und hat die am ersten Tag gekauft, weil das Ding da auch auf Englisch so weggegangen ist, ne? Es ist wirklich auch, es ist super verarbeitet, ist auch schön und ich sag ja auch, ne, also es ist ein gutes Spiel. Jetzt will ich sagen, super Spiel und sagen, warum verkaufst du es? Es ist echt ein gutes Spiel. Aber auch eins, was ich nicht unbedingt dann in der Sammlung brauche. Ne?
Soll ich mal was sagen? Everdell hat bei mir dasselbe Phänomen wie Terraforming Mars. Terraforming Mars wird von so Spielen, warte, lass mich doch mal ausreden. Terraforming Mars wird von so vielen Leuten so massiv gehypt und das geilste Spiel und ich habe alle Erweiterungen und Everdell passiert bei mir dasselbe wie bei Terraforming Mars. Ich spiele eine Partie, dann macht's mir auch Spaß und dann packe ich das Spiel wieder ins Regal und will den Rest des Jahres von dem Spiel nichts sehen.
Ey, Terraforming Mars ist für mich outstanding. Das ist so geil. Ich habe sogar die Terrain-Erweiterung und ich habe alles. Nee, ich habe die Turmoil-Erweiterung, die habe ich nicht mehr, weil ich dachte, ah, das ist ein bisschen too much. Aber ich habe mir selbst die Venus-Erweiterung geholt und ich habe alle Erweiterungen schon gespielt und alle haben irgendwie was für sich. Also es macht so einen Bock und ich finde es eigentlich ist ja auch von den Karten her richtig hässlich so. Man denkt so, ey, was ist das denn so billig zusammengeknüppelt, ne? Aber es ist ja auch, das ist so ein geiles Spiel. Also du, krass.
Auch da,
hast du das überhaupt eigentlich? Besitzt du das?
Ja, klar habe ich's. Deswegen sage ich ja,
ja das klar.
Ist so ein Spiel. Nee, ich sage ja, auch Terraforming Mars finde ich ist ein gutes Spiel und ich mag es auch gerne, ich spiele es auch gerne, aber danach ist es so ein Spiel, das sättigt mich sehr schnell. Und bei Everdell ist das genauso. Ich habe das jetzt Ende des Jahres habe ich zweimal gespielt. Einmal zu zweit, einmal zu viert. Und jetzt weiß ich genau, wenn ich Glück habe, spiele ich es Ende des Jahres wieder. und so ist es bei Terraforming Mars auch.
Nee, bei Terraforming Mars finde ich so geil. Hammerspiel. Sehr, sehr gut.
Wir können ja hier, wenn wir jetzt, wir sind zwar schon relativ weit fortgeschritten, aber hier nächste Mechanik, du hast sie auch schon genannt, Ameritrash. Ich bin ja passionierter Ameritrasher, bin ich ganz ehrlich, ne?
Also ich muss tatsächlich zugeben, dass das bei mir wechselhaft ist. Also wenn ich jetzt viele Euros hintereinander gespielt habe, dann habe ich wieder einfach Bock auf irgendwas, was so ein bisschen themalastiger ist. Jetzt sage ich themalastiger, ne? Jetzt gehe ich aufs Klischee
eigentlich
ein.
Eigentlich haben wir jetzt noch gar keine Mechaniken so besprochen. Eigentlich sind wir ja noch bei den Themen, Thematiken und so weiter.
Ja, dann will ich letzten Endes auch schon mal so ein Spiel dann spielen. Ja, bestes Beispiel ist ja auch Shadows of Brimstone, ne, die ganze Zeit gar nicht drüber sinniert und dann alles Mögliche davon gekauft. Und ja, jetzt habe ich es, ich glaube, 4 oder 5 Mal gespielt. Jetzt leider erstmal eine Zeit lang nicht, weil jetzt ist ja auch Besuchen erstmal ein bisschen schwierig. Aber ja, das wird auch hier seine Highlights noch oder seine High Times hier auch noch haben. Ist super witzig, macht einfach super Bock. Und ja, wenn du da was ausrechnen willst oder deine Wahrscheinlichkeiten irgendwie wahrnehmen willst, dann bist du da ein bisschen aufgeschoben und da musst du einfach ein bisschen doof rumwürfeln und ist halt auch geil. Aber ich finde, so ausgewogen muss das in der Sammlung sein, ne? Du musst mal davon ein paar Spiele haben, davon ein paar Spiele haben, weil du hast immer mal wieder Lust auf was anderes. Irgendwie so die Abwechslung macht's dann. Was findest du denn? Was ist denn so eins deiner liebsten? Das ist bestimmt so ein Simon-Man.
Nein, also ich tatsächlich, wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe von Cool Mini habe ich da gab's doch irgendwo auch mal so eine Riesendiskussion, ob man Simon oder Come On sagt oder ja.
Ich habe gerade genau das gleiche gedacht.
War das egal. was habe ich? Ja doch, ich habe schon ein paar Games von Cool Mini. Ich habe Cthulhu, also das Death May Die. Ich besitze Bloodborne, ich habe der Pate, Blood Rage, Rising Sun, Arcadia Quest und aber ich glaube, das war's schon.
Ich habe ja tatsächlich Blood Rage verkauft, ne, weil ich gesagt habe, irgendwie, und da werden auch viele wahrscheinlich sagen, was, bist du schon Schwachkopf? Aber mich hat das irgendwie nicht mehr so, also dieses Draften und so, irgendwie fand ich das auch nicht, weil alle sagen, das ist, kannst du mit Leuten spielen, die auch nicht viel spielen, total geil. Aber ich finde halt andere Area-Control-Spiele auch irgendwie geil oder geiler. Wo jetzt sagen würde, das würde ich wahrscheinlich eher spielen dann irgendwie.
Ja, also ich werde mir wahrscheinlich auch jetzt im Nachhinein, werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal anholen, damit ich einfach die Trilogie auch fertig habe. Und ich finde auch das Thema, finde ich cool bei Blood Rage. Finde ich jetzt, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich bin allgemein so im Thema Ameritrash nochmal, weil eigentlich ist ja Blood Rage ist ja weniger Ameritrash, ne? Das ist ja, es geht schon wieder in eine andere Richtung, aber ich finde das Geile bei Ameritrash und warum ich es so abfeiere, ich bin halt so eine Planungsniete. Immer wenn es um so Spiele geht, wo man halt so planen muss, ich verliere halt, grundsätzlich. Und deswegen finde ich das halt so cool, wenn halt so ein Spiel mal nicht so planerisch ist. Wenn eben auch mal jemand, der sagt so, ich habe jetzt gewinne ich das Ding. So, und dann trotzdem dieser Würfelwurf und ich werde jetzt doch nur Zweiter. So, weißt du, das ist so, für mich ist das cool, mir gibt das einen gewissen Spielspaß und ich mag auch diesen Thrill, dieses, keine Ahnung, du bist eben in diesem Dungeon und das ist jetzt der letzte Wurf und du brauchst eine 5, um jetzt den Boss zu killen und du würfelst eine 4 und denkst so, nein. Und ich finde sowas einfach cool. Ich glaube auch nicht, dass es natürlich in jedem Spiel irgendwie sein sollte, aber ich mag's. Für mich, deswegen finde ich Ameritrash tatsächlich auch eine meiner liebsten thematischen Spielformen, weil ich finde es einfach cool. Ich stehe auf Glück und würde Glück
push
auch,
your luck.
Ja gut, push your luck ist auch nochmal was anderes, aber ich würde das auf jeden Fall immer so ein bisschen mit vorziehen. Und jetzt haben sie hier auch als Beispiele, haben sie auch genannt Risiko, Twilight Imperium oder Eclipse. Und ja, auch Twilight Imperium, ja, du fliegst mit deiner Flotte los und dann von links und rechts ballern dann die planetaren Defense-Systeme und du würfelst und und man ballert sich da gegenseitig um und ich finde das super und es ist meiner Meinung nach auch thematisch und finde ich sehr cool und mir macht das super
viel. Ja, aber da kannst du doch auch viel mehr planen irgendwie, oder nicht? Und
bei Twilight meinst du jetzt?
Ja.
Ja, ja, klar.
Also es ist jetzt auch nicht nur so, dass man sagt, so Ameritrash ist jetzt so einfach nur Glück. Also du kannst schon, vor allem du kannst ja auch alles wirklich so ein bisschen beeinflussen, du kannst ja auch verhandeln, kannst ja wirklich so ein bisschen mit Kalkül rangehen. Das ist das, glaube ich, auch so, dass du vielseitig dann an so ein Spiel rangehen kannst und nicht nur so, ich muss meine Züge planen, sondern auch so ein bisschen so spontan auf Sachen einwirken oder Situationen einwirken, die so ein bisschen alltagsnah sind dann vielleicht so, ne? Dass ich sage, ey, komm, lass mal zusammenhalten, lass mal zusammenarbeiten, und dann so, oh nee, ich bescheiß dich.
Aber
so, also
ich, vielleicht, um das ein bisschen aufzubrechen, wir haben jetzt uns jetzt ganz speziell auch auf dieses Würfeln und Planen wieder fokussiert. In dem Artikel gehen sie einen etwas anderen Weg. Sie sagen zum Beispiel, dass Ameritrash meist fest mit einem Thema verankert ist und das sich auch nur schwerlich aus dem Spiel rausnehmen oder setzen lässt. Absolut. Mhm. Neben dieser engen Bindung an das Thema sind diese meisten Spiele dieser Kategorie geprägt von direkter Konfrontation zwischen Spielern. Viele Spiele dieser Art behandeln Kriegsszenarien oder stellen Schlachten dar. Oftmals werden sie dadurch entschieden, dass nur noch ein einziger Spieler übrig ist. Aber auch vor dem Ende einer Partie kann es oftmals passieren, dass ein Teil der Spieler ausgeschieden ist, was Player Elimination genannt wird. Wie stehst du zum Thema Player Elimination? Ich finde, das ist ja auch mal so ein mega kontroverses Thema, wo Leute mal sagen, oh, und dann gibt's auch noch Player Elimination, finde ich ja voll scheiße. Ich find's gar nicht schlimm.
Ja, gehört dann halt dazu. Also muss man sich dessen bewusst sein, wenn man ein Spiel spielt und das kommt darin vor, da muss man wissen, mit wem spielt man das. Und ja, du kannst Twilight Imperium spielen, spielst 10 Stunden, dann bist du eliminiert, dann bist du raus. Dann aber dann kannst du irgendwie andere Sachen machen oder bist mit dabei. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie erlebst du dann so ein Spiel und bist du dann noch so bei der Sache und fieberst damit, wenn irgendwie zwei andere dann eine Schlacht ausführen oder sowas in der Richtung. Player Elimination heißt ja nicht, der Spieleabend ist für die Person gelaufen und die ist vorbei. Es kann auch sein, dass ich ein Euro-Spiel verliere und mich dann, ne, wo ich dann die ganze Zeit geplant habe und dann schlechte Laune habe. Es kann aber auch sein, dass ich gute Laune habe, obwohl ich eliminiert worden bin aus dem Spiel. Das heißt, ich wäre jetzt zum Beispiel ein Typ, klar, ich würde mich aufregen, aber ja, mehr so gekünstelt, so gespielt. Aber ich könnte damit leben, wenn ich jetzt ausgeschieden wäre im Spiel und würde mir dann das Spiel da reinziehen mit den anderen. Dann würde ich mir eine Tasse Tee trinken und würde ein bisschen dummes Zeug labern. Und es sind ja nicht immer alle aktiv, zum Beispiel bei einem Spiel, und würde dann den Abend genießen. Und darum geht's ja dann auch, ne? Also, dass man ein Erlebnis hat an der Stelle.
Ist ja wie.
Bist du einer, der sich da aufregt, oder was dann?
Nee, ich habe früher zum Beispiel mit meinem damals besten Kumpel hier Resident Evil auf der PlaySee, da konnten ja auch nicht beide mal zocken, da hat auch immer einer gesessen, da
drunter. Ja, ja, siehst du, genau, das beste Beispiel.
Ich glaube, es kommt natürlich drauf an, wenn du nach einer Viertelstunde aus dem Spiel geschmissen wirst und das Spiel dauert dann 2,5 Stunden. Ja gut, dann sehe ich natürlich ein, dass es dann vielleicht ein bisschen suboptimal ist oder dass dann die Person vielleicht ein bisschen unzufrieden ist, aber ich im Großen und Ganzen habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ich würde auch dann so vielleicht dann an manchen Stellen die Verwaltung übernehmen oder sowas, ne, so
genau
sowas mal passiert, dann habe ich halt immer die Ressourcen rübergeschoben, habe die Karten gezogen oder sowas, dass ich trotzdem noch aktiv mit dabei bin. Und dann finde ich es auch teilweise mal relativ spannend, auch noch mal so ein bisschen zu gucken, okay, wie gammeln die jetzt hier. Also ganz so aber kritisch
weißt,
per se.
Aber weißt du, was mir gerade auch einfällt oder auffällt? man spielt auch viel zu selten so asozial. Ey, früher warst du 13, 14 und hast gesagt, komm, wir machen den jetzt platt. Dann guckt er dazu. Das ist so ein bisschen so, das spiegelt die Gesellschaft wieder, so wischiwaschi. Es geht doch keiner mehr tatsächlich. Jetzt überleg mal, wo wir Twilight Imperium gespielt haben mit dem Friede. Da hätte man einfach sagen müssen, weißt du was, wir gehen jetzt zu zweit auf den drauf und pusten den vom Feld. Und dann guckt er zu und hätte sich kaputt gelacht und er hätte sich geärgert. Aber man macht es ja nicht. Man hat ihn da die ganze Zeit so quasi so kampieren lassen.
Es kommt drauf an, Alter.
Das ist auch oft so, dass man dann irgendwie... Wenn er jetzt jemand wäre, der große Fresse hätte, würde man sagen, dann macht man den platt. Aber weil er eigentlich im Prinzip da so, oh, der ist so der kleine Liebe und weißt du, was ich meine?
Aber es kommt wirklich drauf an, auf dem Potti-Wochenende, ohne Scheiß, räudigste Aktion, Flavio. Flavio hat seinen ersten ein, zwei Züge ein bisschen verpennt, weil er seine Fraktion nicht richtig verstanden hat. Und Flavio saß neben Erik. Und Flavio hat sich dann so ein bisschen Richtung Erik ausgebreitet und hat dann, und dann ging so dieses los, hör mal, du musst mich nicht angreifen, ich lasse dir den einen Planeten da, den brauche ich nicht. Ja, okay, ja, dann nehme ich den, so. Und Flavio, und dann hat Erik irgendwann, hat so gedacht, okay, ich breite mich mal so ein bisschen aus, mit seiner Flotte so weggeflogen, weil er halt natürlich Flavio vertraut hat. Und dann hat Flavio mal ganz schnell seinen Heimatplaneten ausradiert und am Ende war Erik weg vom Fenster, ne? Also kommt mal drauf an, mit wem du spielst. Und ja.
Ja, ich finde aber solche, diese, davon berichtest du jetzt. Das sind ja solche Momente. Und der Erik würde es wahrscheinlich nie wieder machen, ne? Den er gewähren lassen. Und das ist ja eigentlich auch witzig. Und ich sag mal, wenn du auf so einem Wochenende bist, dann kannst du dich auf einen anderen Tisch einlassen und spielst dann was anderes. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein Luxusding. Oder du bleibst halt einfach da sitzen und dann trinkst ein Gläschen und guckst dann noch ein bisschen zu und beleidigst dann die am Tisch ein bisschen. Freundschaftlich natürlich. Aber das gehört halt auch dann dazu. Und wenn das halt eine Mechanik ist oder den Regeln entspricht, ja, dann muss man damit leben. Dann passiert das halt einfach. Das ist so. So ist das Leben.
Und man weiß ja meist im Vorfeld, ne, wird ja bei den Regeln schon erklärt, pass auf, kann sein, aber dass du rausfliegst. Bumm.
Und du kennst ja auch deine Pappenheimer dann irgendwann mittlerweile und weißt, ah komm, ey, der regt sich schnell auf, komm, den greife ich mal an den machen wir mal weg oder versuchen das mal und
Zitat, ich will auch Twilight, Zitat, Andi, hör mal, Potti, du hast noch nie mit mir gespielt, ne? Ab jetzt ist mir alles egal, wenn ich verliere, ich gehe nur noch auf dich. Jo. Super, es war einfach ein Highlight und schade, dass Corona uns davor, dass uns so etwas verwehrt bleibt, aber jo.
Mega ärgerlich, ja. Sonst werden wir auf jeden Fall im Sommer bei mir wieder, obwohl auf der Terrasse dürfen wir doch, ne? Das Spielfeld ist so groß, jeder hat einen Meter Abstand von.
Ey, da habe ich auch mal gesehen, irgendwo.
Plexiglasscheibe zwischen uns immer.
Ey, auf BGG hat einer das Ding irgendwie so, der hat so riesengroße Hexfelder gebastelt und so, der hat dann sich da
eigentlich. Mit so Planeten, so 3D-Planeten da drauf, das habe ich auch gesehen.
Der macht so einen 4x4-Meter-Tisch mit dem Ding voll. Dann könnten wir es machen, immer genug Sitzabstand. Daniel, ich würde sagen, den Rest machen wir im nächsten Mal. Da kommt noch eine ganze Menge. Ich finde, wir haben auch schon echt einiges weggebügelt, aber mit fortgeschrittener Zeit. Wir sind ja schon so bei einer Stunde 20 ungefähr.
Ja, lass mal noch ein bisschen
intim werden.
Intim werden, oder? Würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Ich hätte ja sogar fast noch ein weiße Känze, aber sparen wir uns. Das dauert nämlich ein bisschen. Da brauchen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Oder du musst dich entscheiden. Weiße Känze oder?
Ich weiß, eins von beiden. Nee, komm, lass mal ruhig hier ganz smooth. Ich glaube, da sind wir schneller durch mit intim. Ein paar intime Details nochmal aus unserer Jugend. Ja. Der liebste Dortmunder Jürgen hat noch hier ein paar Fragen vorbereitet. Dortmund eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich Dennis eigentlich gern habe, ey. Zecke. Auto. Das erste Auto und dann dahinter quasi den Untertitel Hass oder Liebe. Ja, das war bei mir tatsächlich das erste Auto, was ich wirklich selber gehabt habe. Das ist schwierig. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Anekdoten. Kann ich auf jeden Fall noch was zu erzählen. Fangen wir euch an, Potti.
Ich habe mir jetzt gerade, warte mal, ich war ja gerade kurz.
Erstes Auto, letztes Jahr, erstes Auto.
Also, mein allererstes Auto war ein Ford Fiasco, also Ford Fiesta, Baujahr 88, ausgeblichenes Bordeaux-Rot.
Hat er noch Choke gehabt eigentlich?
Der hat noch einen Choke gehabt, ja. Dann richtig geil. die Karre innen drin, die Türgriffe, die waren alle abgebrochen von innen. Da waren anstatt der Türgriffe waren so Spackschrauben reingedreht, damit man überhaupt die Türen von innen aufmachen konnte. Richtig witzig, dann habe ich die Karre, dann hieß es, okay, kannst die Karre abholen, die steht dann da und da, Schlüssel da und da, holst du ab, alles klar. Ich wusste, als ich den geholt habe, musste man für so Autos noch HU und AU separat machen.
Ja.
Und AU war fällig, HU hat er noch ein bisschen gehabt. Und dann bin ich so zur Dekra gefahren und bin dahin und der Typ so, ja, hör mal hier, ich habe heute nicht viel zu tun, ich fahr den mal auf die Bühne und guck mal drunter, wenn du Bock hast. Ich sag, ja, kannst du mal machen. So, dann sagte der so erst so, ja, Bremsentest ist ganz okay. Und dann hat er das Ding da hochgefahren und dann sagte der so, Alter, deine Karre bremst schon auf Eisen fast, ne? So, also das war...
Der Feuerstein-Auto.
Alter, darf ich gar nicht erzählen, ich bin mit dem Auto ohne neue Bremsen, bin ich noch, ich glaube, 3 oder 4 Mal zum Bodensee gefahren.
Junge, jetzt hätte ich gedacht, da bin ich noch von Bochum nach Dortmund gefahren. Zum Bodensee.
Da bin ich noch 2 oder 3 Mal mit zum Bodensee zu meiner Familie gefahren. Dann hat irgendwann ist mir außen, habe ich meine damalige Freundin, war Winter, habe ich sie abgeholt und die hatte draußen so richtige schwarze Plastiktürgriffe und dann waren wir oben gechillt bei ihr in der Bude und wollten dann irgendwie zu McDonald's fahren. Alles gefroren und ich wollte dann so die Tür aufmachen und bei diesen alten Autos, die waren ja so schlecht isoliert, dass die sofort festgefroren ist, dann hatte ich plötzlich einen Türgriff in der Hand, Alter. Ab dann musste man immer auf der Beifahrerseite einsteigen.
Wer kennt das nicht, ne?
Dann habe ich zum Geburtstag damals, haben mir meine Kumpels eine Anlage geschenkt. Bassrolle, Endstufe und so, ne? Alter, und dann immer so an der Ampel hast du immer gesehen, dass vorne die Scheinwerfer immer fast ausgegangen sind, wenn die Mucke so an war. Boah, das war eine Karre ohne Scheiß und die hatte auch nur einen fünfstelligen analogen Tacho und ich gebe dir Brief und Siegel, der war schon mindestens einmal durchgelaufen. Also,
schön ja. mit dem Bleistift zurückgedreht.
Alter, das war eine Karre Ford Fiesta Festival, Baujahr 88.
Krass, ich habe damals auch, wo ich einen Führerschein gemacht habe, habe ich auch so Fiesta von meine Eltern haben mich nie Auto fahren lassen, so wenn ihr das jetzt hört. Die haben immer dann, wenn die im Urlaub waren, haben die sogar den Autoschlüssel versteckt und irgendwann habe ich den gefunden, ne, bin mit der Karre da durch die Gegend gedüst. Ford Fiesta, habe ich auch eingefahren. Ja, erstes eigenes Auto, ich habe tatsächlich nie ein eigenes Auto besessen, so irgendwie immer mal so über das, aber das, was ich zuletzt besessen hatte, das war auf jeden Fall super witzig, das war nämlich ein Opel Corsa B, geil. Baujahr 96.
Geil.
Und das Geilste war, da war ich im Ref und Nina fuhr so einen schlanken Fiat Punto mit so Gasanlage und so, voll das moderne Teil, ne? Da habe ich so gedacht, boah, geil. Und dann hatten wir noch den Corsa. Und der ist so abgewrackt gewesen, der ist immer an der Ampel ausgegangen und dann hast du ihn nicht mehr angekriegt so richtig. Und weil ich dann immer die weitere Strecke fahren musste, haben wir dann immer die Autos getauscht. Dann bin ich immer schön mit dem Fiat Punto von der Nina durch die Gegend gedüst und die immer hat dann nur noch den Opel Corsa gefahren. Der war auch so geil giftgrün, ne? Und ja, dann hat die mich immer verflucht, ne? Da waren wir frisch zusammen und hat gesagt, du weißt gar nicht, wie sehr ich die liebe, dass ich mit diesem Scheißteil durch die Gegend fahre. Da war auch noch so Kassettenradio drin. Und dann haben wir hier so eine Kassette gekauft, wo so ein AUX-Anschluss dran ist, wo du dann quasi das Handy mit anschließen kannst, diese Kassette. Alter, das war auch eine Kiste. Und ey, die sah auch am Ende so krass ranzig aus. Meine Jungs, die haben irgendwie Sonnencreme im Auto gehabt und haben dann so an den Lack gefasst. Und das ist ausgeblichen gewesen, der Lack. Das hast du gar nicht mehr weggekriegt. Da war immer so ein Leben lang so ein Handabdruck drauf. Opel Corsa.
Boah, An der Stelle muss ich noch einmal eine ganz große Sorry rausjagen. Mein damals bester Kumpel, der hieß übrigens auch Daniel, der hat sich einen Polo geholt, einen ganz alten Polo. Eigentlich eine geile Karre, ne? Dunkelblau, super Karre, ne? Aber auch natürlich noch alles ohne Servo und so. Dann war irgendein Abend, bei mir in der Nähe war so ein Wendehammer und dann haben wir da abgehangen mit ein paar Leuten und ein Kumpel geil, und ich, wir wollten dann noch irgendwie was trinken gehen und er wollte nach Hause und wir so, ey komm, dann nimm uns eben mit und er so, nee, ich fahr jetzt und dann wollte er losfahren und dann bin ich so auf das Dach gesprungen, hab mich so auf dem Dach festgehalten und ich hatte aber damals so eine Gürtelschnalle, da war vorne so ein Adler drauf.
Oh und nein, diese Scheißdinge hatte da früher jeder Hasi.
Und ich hing da und der versucht mich da abzuwerfen und ich hing halt oben drauf und dann hat der Adler, dem die ganze Karosse auf dem Dach zerkratzt. Boah, das Daniel, wenn du das hier hören solltest, es tut mir echt leid. Du hast es nicht leicht in mir gehabt.
Soll ich dir eine geilste Story zu Autos erzählen? Jetzt kommt sie wieder, ne? Unser Trainer damals, Frank Fuchs. Fucki. Frank Hawkey hat selber die E-Mail-Adresse Lederface gehabt, weil der so braun gebrannt war. Und der hatte so einen Adler auf dem Oberarm tätowiert und hat sich immer dann so eingeschmiert. Und dann haben wir gesagt, ey, Fucki, was hast du da eigentlich für eine Brieftaube am Arm? Der so, was, Junge, keine Brieftaube. Und der war Konditor damals. Und dann haben wir immer abends im Vereinsheim, haben wir immer so noch jeder so 2, 3 hastige Weizen getrunken und sind dann nach Hause gefahren, eigentlich unverantwortlich. Und der fuhr so einen weißen Kadett. Und dann wussten wir, dass er den abgibt. Und tags darauf, wir hatten so Spraydosen gekauft, ne? Und hatten so Neon-Spraydosen, haben das ganze Auto angesprüht, sind so zwischendurch rausgegangen. Und dann haben wir alle noch so einen Weizen in Ruhe getrunken. Und sind dann alle quasi, so wie das immer so ist, so, ey, komm, jetzt lass mal nach Hause fahren, sind dann nach Hause. Junge, der hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, wo der da seinen Kadett gesehen hat. Der so, Junge, ich hab 3 Weizen getrunken, wenn wir jetzt den Polizei erlässt, was soll ich da sagen? Der hat sich so krass aufgeregt, weil er meinte so, ja, nach Hause fahren mit Weizen ist ja kein Problem, aber so wie das Auto aussieht, da werde ich nur überall angehalten.
Boah, wie Junge, assi, das dass ich die Karre von dem angesprüht habe.
Richtig, richtig heftig vor. Ja, das ist ja am nächsten Tag weggegangen. Ja, okay. So kurz auf den Schrott gegangen. Aber das war so geil, ey. Vor allem hat er sich da so echt so richtig aufgeregt. Das war herrlich, ey.
Ich hatte aber auch so einen Kumpel damals in der Mannschaft, der Jan. Und der sagte auch immer, Auto fährt von selbst, das Auto fährt auf Schienen, ey. Und hat er sich auch immer so nach dem Training immer seine 3, 4 Weizen reingeschraubt und hat er immer nach Hause gefahren. Wenn hier die Scheibe war, hat er auch immer, ne, aber naja.
Soll ich dir, pass auf, dazu noch, auch wenn es nicht genau die Frage beantwortet, das war die absolute Trümmertruppe, mit der wir gespielt haben damals. Wir hatten einen in der Mannschaft, vor allem mein bester Kumpel und ich, wir kamen gerade aus der A-Jugend, guck mal, eine Brille beschlägt schon, wir kamen gerade aus der A-Jugend und haben die ganze Zeit nur mit so Patienten gespielt. Wir hatten einen im Team, der hatte auf seinem Auto hinten stehen Amok, groß hinten rum. Und das war der Frankie. Frankie hieß Amok in Fachkreisen, ne? Der fuhr so ein Italiener, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein Renault, so ein kleiner oder so, ne? Wir ziehen uns gerade die Schuhe an zum Training, steht er da an der Schuhputzanlage und macht einen Warsteiner auf, das wir immer nach dem Training getrunken haben und in der Kabine und säuft das weg. Wir so, ey Frankie, bist du bescheuert, wir haben gleich Training. Der so, ey Jungs, ich muss gleich zur Nachtschicht, nachher kann ich nie wieder Bier trinken wie ihr, muss dann vorher trinken.
Ey, ich könnte ja auch vom Fußball, könnte ich dir auch so viel erzählen, das ist, heben wir uns mal für wann anders auf, glaube ich, ey. Da kann man eine ganze Folge von füllen, ey. Da alles gelaufen ja, ist.
Aber damit haben wir eigentlich Thema Auto abgedeckt, ey. Den alten Kadett vom Fucki Lederface und den kleinen Renault von Amok.
Geil.
Herrlich, herrlich.
Was ist Frage 2?
Ja, Frage 2, weiß ich auch gar nicht so recht drauf zu antworten, irgendwie. Ob du schon mal jemanden versetzt hast, so richtig so. Ich hatte das mal so ein bisschen weiter gesponnen, so ob du versetzt worden bist oder ob du jemanden versetzt hast oder Liebeskummer, richtig heftiges Liebeskummer. Vielleicht würde ich sogar so ausweiten, weil ich wüsste jetzt nicht versetzt, aber Liebeskummer, oh ja.
Ich gucke mir die Frage selber nochmal ganz kurz an, damit ich es vielleicht ein bisschen, habt ihr schon mal richtig gemein jemanden versetzt oder wurdet versetzt? Meinst du so?
Meinst du, der meint das nicht in Liebesdingen? Doch. Du da bestimmt wieder hier mit der Bochumer Girls hier. Nee. Oh, ich kann heute doch nicht. Nee. Mich hast du mal mies versetzt. Erzähl mal ein paar Geschichten.
Wann habe ich dich denn mal mies versetzt?
Vor 2 Wochen erst. Ich kann heute nicht.
Ja, stimmt. Das war blöd. Das war eine Verkettung. aber ansonsten so richtig mies versetzt. Doch ein einziges Mal. Da war ich aber, pass auf, da war ich 14, 15, 16. Da
konnte
ich
nichts für.
Das war auch eine Verkettung, muss man dazu sagen. Und da habe ich mich mit, da fing das so gerade an mit so Chatten und sowas, weißt du? Und dann war ich immer auf chatcity.de.
Und was ist das denn?
Ja, war halt so ein Chatraum einfach, da konntest du mit Leuten rumchatten. Und dann
ist das hier der AOL-Chat gewesen? Das gab's doch früher auch.
Ich habe keine Ahnung. Oder hier, kennst du noch hier den SMS-Chat auf RTL und Sat.1? Ja. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich da so ein bisschen rumgechattet und dann habe ich mich da mal mit einer verabredet und habe mit der auch so ein bisschen telefoniert, aber da gab's ja noch nicht so, ne? Und dann habe ich mich mit der verabredet in Düsseldorf und da haben wir gesagt, wir treffen uns da am Schifffahrtsmuseum und sie war vor mir da. Und dann bin ich wieder abgebogen, als sie gesehen hat.
Die hört den Podcast jetzt. Die hört den. Und sagt, was du Schwein.
Ja, also heutzutage würde ich es durchziehen. Dann würde ich sagen, so ein halbes Stündchen habe ich. Wir können kurz einmal um den Block gehen. Aber da war ich, Und ich bin dann noch ein zweites Mal, das war dann, glaube ich, so ein halbes Jahr später oder so, bin ich auch mal mit einem Mädel oder mit zwei Mädels spazieren gegangen, irgendwie auch in Düsseldorf. Und die sind mir so auf Ei gegangen. Und ich bin halt immer so, ich traue mich dann immer nicht zu sagen, so, hey, ich gehe jetzt. Und dann bin ich witzigerweise an einem anderen Mädel vorbeigegangen, habe gesagt, so, oh, warte mal, die kenne ich. Bin dann so dahin und habe gesagt, ey, du musst mich retten. Ich komme da nicht raus aus der Nummer, ne? Und ja, dann hat die gesagt, ja, wir können hier gerne noch irgendwie ein Eis essen gehen. Dann bin ich hier und hab gesagt, ey, das ist eine alte Freundin, die habe ich jetzt wieder getroffen. Witzig. wir sehen uns. So. ja, das würde ich mal sagen, ist versetzt. Aber das hat mir Karma auch mehrfach zurückgezahlt im Laufe meines Lebens. Das kann ich bestätigen.
Echt? Das Witzige ist, ich denke immer so, gab eigentlich gar keine so richtige Situation, aber irgendwie kommt man dann immer drauf. Sind Karneval immer nach Köln mit so einer Riesentruppe los und dann, das ist auch schon ewig her, ne? Und dann hatten wir so eine feste Truppe, war mega witzig. Und dann habe ich mit einer rumgeknutscht. Die sind, glaube ich, alle als Gartenzwerge oder so gegangen. Ich erinnere mich nur, dass sie auf jeden Fall immer, dass ein Kumpel von uns immer gesagt hat, was geht ihr als Blumenwiese oder was? Weil die so grün angezogen waren und so dazu aussah wie so ein Rollrasen. Und dann haben wir irgendwie, dann waren ein paar Mädels da, ein paar Jungs da, wie das so ist, und dann haben wir so rumgeknutscht. Und dann waren wir da am Altermarkt. Und die Kneipen hatten ja oft so einen Vordereingang und so einen Hintereingang, ne? Und dann haben wir irgendwie ein bisschen rumgeknutscht, ich war so pinkeln. Und dann hat die mal gesagt, komm aber gleich wieder. Ich so, ja, natürlich, auf jeden Fall und so, ne? Und dann hat mein Kumpel irgendwie gesagt, ey, wir gehen jetzt weg, wir wollen jetzt weiter. Ich so, nee, ich muss da wieder zurück zu dem Mädel. Und der so, nein, auf keinen Fall. Und dann sind wir einfach so richtig dreckig so aus dem Hinterausgang raus. Und die hat wahrscheinlich dann so den ganzen Abend auf mich gewartet. Karneval.
Entweder das oder sie waren 5 Stunden später wieder anderweitig beschäftigt. Genau.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann auch so quasi so direkt das Hintertürchen so mitgenommen. Das, ja. Ja, aber so richtig versetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt so Revue passieren lassen, ist das erlebt, die Situation erlebt zu haben, war, glaube ich, viel witziger, als dass man es jetzt gehört hat.
Ich habe mir das eine oder andere gerade gedacht, wo ich aber jetzt hier vor der Audience nicht drüber sprechen möchte.
Über mich oder was?
Ja, mach ich gleich, wenn die Kamera aus ist.
Oha. Oha, jetzt geht's aber los.
Nein. Ja, bei Frage 3 weiß ich gar nicht, ob ich darauf antworten möchte.
Ich habe ihm das gesagt, da habe ich eine Antwort drauf hier. Ne?
Du fängst an. Also, hattet ihr schon einmal eine homosexuelle Erfahrung? Daniel, du fängst an.
Ja, klar. Also im
Ja, klar, sagt er.
Ja, nee, ist klar. Also im besoffenen Kopf auf jeden Fall, so mit den besten Freunden oder so, dann warst du irgendwie unterwegs und dann waren irgendwie ein paar Mädels da in der Nähe und dann hast du da irgendwie, wir hatten sogar einmal eine Situation, dann haben wir immer irgendwie so uns ein Küsschen auf den Mund gegeben und so und dann haben wir immer so, wie das so ist, so, also wenn du so euphorisch bist mit deiner Truppe und dann haben wir auch mal schon mal rumgeknutscht und so, da waren auch viele Mädels, die waren so recht entsetzt. Konnte man auch mal ganz gut als Abschreckung nehmen, so wenn dann so eine angebaggert hat, die irgendwie nicht so dem Beuteschema entsprochen hat, dann so, nee, ich bin mit meinem Freund hier. Ja, genau. Und dann so. Ach, da, sagen wir mal so, da hatte man immer eine lockere Zunge, so mit Freunde, so. Das war eigentlich immer ganz witzig, aber Daniel. Jetzt, also so an sich. Was ich immer ganz witzig fand, und da sind wir wieder beim Thema Karneval, wir sind eine Zeit lang immer nach Köln in Pitta gegangen. Ey, das war so geil. Da haben wir immer mit den ganzen Schwulen Karneval gefeiert. Und das war, ey, ohne Witz, das sind die geilsten, vor allem Schwule betrunken sind ja wohl die miesesten, ne, von allen. Da denkst du immer so, da erlebst du erstmal das Spiel andersrum. wie ekelhaft manchmal Männer Frauen anbaggern und anmachen und denken so, ah ja, das ist witzig und das finden die gut. Die Schwulen, die sind ja so penetrant teilweise gewesen. Jetzt erzähle ich auf jeden Fall mal so quasi so aus der aus der Vogelperspektive so ein Tageserlebnis da. Wir sind immer Jahr für Jahr dahingegangen. Und in dem einen Jahr war ich als Marienkäfer verkleidet, ein Kumpel von uns so voll der Brecher als Mönch. Und dann, dann sind wir da rein irgendwie, ne? Und dann immer die Remscheider sind wieder da, die haben uns immer voll gefeiert. Und dann haben wir da irgendwie ein bisschen mit denen geschäkert. Und dann meinte einer so, komm, geh weg. Ich so, wieso? Nee, der Marienkäfer ist mal viel zu verspielt. Und dann haben die immer den Mönch, weil der so stark war, immer so angegrabelt. Und dann waren wir mal an der Theke und dann haben die immer gesagt, Ihr seid doch Heten, was macht ihr hier drin? Wir so, nee, wir sind auf gar keinen Fall Heten. Und was sie für geile Sachen dann immer auch rausgehauen haben, dann war ein Kumpel von mir, der war auf Toilette, war pinkeln, dann stand neben so ein Cowboy, hat gepinkelt und zack, Handschelle um den Arm, ne? Und der so, ey, mach mich mal wieder los. Er so, ich habe gar keinen Schlüssel, den habe ich in Frankfurt. Und dann sind wir wirklich so einen halben Arm mit dieser Handschelle am Arm rumgelaufen mit einem. Hey, Karneval, also wer es erleben will und möchte, Karneval, Kölner Pitter, ey du, vor allem, wir haben auch Jahr für Jahr dann immer so geile Jungs aus Frankfurt und so kennengelernt, ne? Und am Ende war das auch immer so geil, ne? Die haben immer dann versucht, wie haben die immer genannt? So, Hetenkneten. Was ist denn Hetenkneten? Da haben die gesagt, ja, wir können die Heten so umkneten, dass die auf den Männer stehen, dass die so richtig wissen, was Sache ist. Auf jeden Fall, ja, ich habe ja auch viele im Freundeskreis und Bekanntenkreis und ist immer witzig eigentlich irgendwie. So, also von daher, es ist mir jetzt nicht fremd. Ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt mit irgendwem da ins Bett gestiegen wäre so an der Stelle, aber ach, so ein Bützgen ist immer drin. Hört keiner mehr den Podcast, nie wieder.
Entweder das oder aber die Klickzahlen gehen jetzt maximal nach oben. Aber wo ich auf jeden Fall beipflichten muss, ich habe ja auf der Düsseldorfer Kirmes immer gearbeitet, im Frankenheim-Zelt, im Heimatstrand, wie es am Ende so schön hieß. Und da war wirklich der Pink Monday, war immer der umsatzstärkste Tag. Die haben sich einen reingeschraubt, da was das Zeug hält. Da sind nur 10 Liter Fässer über die Theke gegangen. Das war schon immer recht krass, ja.
das war's schon. Geil. Ey, da waren 10 Liter Fässer bei.
Nee, die haben ordentlich, also es ist wirklich, bis jetzt muss ich sagen, hat noch niemand versucht, mich zu kneten.
Heden kneten. Ach ja, aber ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also es gibt auch gar nicht mehr so dieses klassische Klischee, so was ich halt teilweise amüsant finde, ist, wenn man teilweise dann so Pärchen sieht, denkt man manchmal so klassisch, einer hat dann trotzdem irgendwie so ein bisschen so den weiblichen Part und einer doch irgendwie so den krassen männlichen Part dann irgendwie so, ne? Und bei manchen erkennt man es halt total und bei manchen Leuten, da denkst du, krass, da würdest du jetzt gar nicht tatsächlich erkennen, woran erkennst du das jetzt auch so, ne? Aber weißt du, was ich meine? Bei manchen erkennst du dann sofort so, oh ey, der ist aber eine richtige, dieses klassische, das ist aber eine Tucke, ne? Und da hat man da teilweise auch so viele geile Situationen gerade dann auch so an Karneval und so gehabt.
Mein Opa hat früher immer gesagt, als er noch gelebt hat, wahre Liebe gibt's nur unter Männern.
Ja, genau. So sieht er da aus. So ist er.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere
Clickbait.
Ob unsere
so schlimm war es ja jetzt.
So schlimm ist es auch nicht gewesen. Komm, ich lasse jetzt auch nicht im Regen stehen.
Hast du nicht mal rumgeknuscht mit irgendeinem Typen?
Ich konnte gerade sagen, ich stehe jetzt mal bei. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, aber da war ich 20 und meine erste Mannschaft zu auf Mallorca. Und also es gibt auf jeden Fall einen Abend, ich sag mal so ab 21 Uhr ist nur noch schwarz. Ich weiß nichts mehr. Und am nächsten Tag, wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, nur dass unser Mannschaftskapitän damals, der kam zu mir und sagte, Benny, du hast es drauf. Als ich die Augen zu gemacht habe, konnte ich mir gut vorstellen, dass du auch ein nettes Mädel bist. Alter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Zumindest, das ist schon mal gut, ich bin angezogen, allein in meinem Hotelbett wach geworden. Das ist schon mal viel wert gewesen. Wer weiß, es ist ein Mysterium. Vielleicht muss ich mal eine Traumatherapie machen, um das aufzuarbeiten. aber zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Das, und es gibt ja diesen schönen Spruch, woran ich mich nicht erinnern kann, das ist auch nicht passiert. So.
Die Frage, die ich aber intim an Dennis stelle, an der Stelle hier, warum hat ihn das so sehr interessiert? Er soll mal bitte seine Erfahrungen.
Kann ich dir sagen, weil er die ganze Zeit homoerotische Fantasie mit uns beiden hat.
Ist das so?
Natürlich. So, aber an dieser Stelle ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um die Folge für heute zu beenden. es war mir wie immer eine Ehre, Daniel, und ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge haben wir schon wieder quasi ganz viel vor uns. Und
Guest.
Genau, ich gehe schon mal nochmal auf das Thema ein. Ne? Link ist unten, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht gerne mal drauf. Ansonsten, Daniel, hat's mich gefreut und ich bin mal gespannt, was er Dennis jetzt wieder mal für Fragen raushaut. Und dann sind wir durch für heute und in diesem Sinne danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Super, super cool. Ich habe auch noch ein paar Fragen generell, also so ist nicht.
Genug am Start, kriegen wir schon hin. In diesem Sinne, bleibt sauber und gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.